Na, Gigi, wie geht's dir?
Gut soweit.
Bist du aufgeregt? Wir haben nämlich einen Gast hier bei uns sitzen.
Ja, heute ganz spezielle Sendung, ganz spezieller Podcast, aber wir sagen noch nicht, wer es ist.
Nee, ist die erste Überraschungsgastfolge und deswegen sage ich einfach mal Abfahrt.
Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Er ist 2019 Gewinner des Großen Preis von Luxemburg. Er war Zweiter im Straßenrennen der Junioren der EM. Er ist Zweiter gewesen im Gesamtklassement Course de la Paille Junior, falls ich das richtig ausgesprochen habe. 2021 ist er dann Erster im Gesamtklassement Tour de Paille de Montbéliard geworden und Zweiter im Zeitfahren der U23. Das konnte er dann nochmal verbessern und ist 2022 deutscher Meister der U23 im Einzelzeitfahren geworden. Hat den Titel, den EM-Titel in der Mixed-Mannschaftszeitfahren der EM gewonnen und konnte den 13. Platz am Prolog der Deutschlandtour gerade machen. Herzlich willkommen, Maurice Ballerstedt.
Hallihallo, es freut mich, dass ich heute mit dabei sein darf.
Also wie gesagt, wie wir ja schon gesagt haben, es wird kein Interview-Podcast, nee, von daher ganz entspanntes Intro, Maurice.
Das war jetzt auch gerade das Offiziellste, was wir in diesem ganzen Podcast irgendwie machen. Ich habe jetzt keine Fakten mehr.
Nee, aber mal so ein bisschen vorstellen, wer hier überhaupt sitzt, ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, voll.
Weil ich sag mal so, dass er gern Rad fährt und ist auch nicht schlecht.
Ja, hoffentlich fährt er noch gerne Rad, weil das ist ja sein Beruf.
Genau.
Machst du nur fürs Geld, ja? Also.
Ja. Ja, Maurice, du bist nämlich seit diesem Jahr Berufsradfahrer. Du bist Profi jetzt.
Kann man so sagen, ja. Du doch auch, oder?
Ja, fast. Fast gleiches Level. Aber dazu kommen wir später. Wir sind nämlich schon Rennen zusammengefahren.
Ja, stimmt.
Du bist dann aber besser dran geblieben als ich.
Hast du nicht sogar irgendwas gebrochen bei dem Rennen, oder?
Ja. Komm, aber machen wir später. Das war in Oberhausen. Da habe ich nämlich auch, zu einem anderen Rennen, wo ich mir sicher war, dass wir zusammengefahren sind. Habe ich jetzt bei Radnet nochmal geguckt, weil ich nochmal Fact-Check machen wollte. Du stehst da nicht auf der Liste und ich war mir sicher, dass du da warst. Beim Herbstpreis in Bohnsdorf, erinnerst du dich daran?
Nee.
Du musst dich dran erinnern, weil es war eins der krassesten Rennen überhaupt 2018, großer Herbstpreis von Bohnsdorf, den ich gewinnen konnte.
Ja, ist so von der Wertigkeit so ein bisschen über Flandern auch, ne?
Ist glaube ich, ja, mindestens gleiche Punktzahl bei der in Cycling-Stats. Aber ich dachte, dass du da gefahren bist. Erinnerst du dich daran? Warst du noch Junior? U19?
Ich glaube, wir sind wirklich nur das eine Rennen zusammengefahren in Köln-Umgebung.
Ich dachte, oder warst du da?
Ich weiß auch nicht, ob ich da war.
Hannes hat gewonnen bei den U19. Wir sind zusammen mit den Junioren gefahren.
Ich weiß nicht mal, von welchem Rennen du da redest.
Also, ich glaube, wenn wir jetzt mal kurz hier intervenieren. Also wie ihr ja mitbekommen habt, der Maurice und der Bene, die kennen sich schon mal ein bisschen länger. Ja? Also ich gehe mal von meiner Person aus. Ich war irgendwann mal bei Standard und ich glaube, das war mit Peter, der Mechaniker, beste Mechaniker, wo gibt.
Und dann da muss ich kurz auch mal reinplatzen. So, meine erste Erinnerung an Peter war, da hatte ich so ein Bahnrennen in Frankfurt-Oder und dann da habt ihr mir auch ein Rad gestellt und hat Peter mir da so, ich weiß nicht, irgendwelche Reifen raufgezogen. Die erste Erfahrung mit dem und dann fahre ich da, direkt zweite Runde, platzt diese Reifen ab, einfach weil die so ausgeleiert waren. Also beste Mechaniker.
Das waren seine eigenen Laufräder, ne? Die er dir geliehen hatte. Ja. Oder irgendwas, ich glaube, er hat die irgendwie frisch raufgezogen und das war so ein bisschen auch in Eile alles.
Ja, alles in Eile und dann Sturz. Ja.
Gut, ich glaube, Maurice, ich glaube, da hast du kein Goodiebag beim Peter da gelassen, weil bei mir ist noch nie was geplatzt. Nee, aber jetzt vorab, also Bene und Maurice, ihr kennt euch aus Berlin, aber ihr habt, wie ist der Altersunterschied zwischen euch?
Ich bin 34 und du bist 21 noch?
21.
Das heißt, ich könnte
Forever 21.
Völlig normal dein Vater sein.
Okay, aber meine Frage ist, okay, ihr erklärt mir gleich, woher ihr euch kennt, klar aus Berlin, aber warum seid ihr in Rennen zusammengefahren? Hä, das wäre ja wie wenn irgendwie so ein, keine Ahnung, bei der Deutschlandtour, das, weißt du, dieses Kinderrennen für die Kids?
Ja, Laufradrennen.
Laufradrennen mit U19 parallel startet. Das müssen wir jetzt mal erklären.
Okay, da müssen wir vielleicht wir steigen einfach mal ein, kennengelernt. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit deinem Namen zumindest in Kontakt gekommen bin, war als Maxe mir erzählt hat, weil wir haben immer so ein bisschen schon ein Auge auf die Juniorenklassen auch gehabt, weil wir mit uns mit Standard auch schon immer irgendwie engagieren wollten und uns dann mit dir ja im Prinzip auch das erste Mal wirklich engagiert haben, in der Juniorenklasse dort einfach Fahrer zu unterstützen, von denen wir glauben, dass die es weit bringen können und denen einfach das bestmögliche Material dann im Prinzip zur Verfügung zu stellen. Und da meinte Maxe dann irgendwann zu mir, ey, da gibt's einen, der heißt Maurice Ballerstedt. Ey, wenn der Name nicht Programm ist, dann weiß ich ja auch nicht. Der rasiert da gerade irgendwie, ich glaube, was war das? Ich glaube, das war damals noch U17 oder sowas.
U17, genau.
Und meinte, ey, lass irgendwie so, ja, den beobachten wir jetzt mal. Und ich glaube, dann warst du auch kurz darauf, warst du Bahnsichtungsrennen, waren wir, glaube ich, oft da im Velodrom. Und du bist auch gefahren? Bist bestimmt gefahren, musstet ihr alles fahren, wa?
Ja, ja, Bahn immer.
Und dann kam das ein bisschen so zustande. Dann bist du irgendwann mit Jeremy, glaube ich, das erste Mal bei uns in den Laden gekommen oder alleine? Oder wie war das?
Ja, ich kann auch mal kurz einhaken. Das war, ich habe mein Abi auf der Flade-Oberschule gemacht in Berlin, so Sportschule mäßig. Und dann kam der Jeremy, mit dem habe ich auch zusammen einen Podcast, kam der auf die Schule. Und da bin ich mal einen Tag mit denen in die Bibliothek gefahren, so ein bisschen lernen halt, und dann hat er mich ja zugequatscht mit irgendwie so Fixie und Radsport und irgendwas. Und dann ist halt auch zur Sprache gekommen, dass ich kein Fahrrad mehr hatte, weil ich hatte so ein Cannondale damals und das ist mir beim letzten Sichtungsrennen auf 17 ist mir das irgendwie gebrochen. Ich weiß nicht, also und mein Trainer hat das so mit Harz zusammengeklebt. Das hat auch fürs Training gereicht. Dann meinte der, ey, ich kenne da so ein paar Jungs von früher, Standard. Die würden richtig gut zu dir passen, die machen geile Räder. Komm, da fahren wir halt mal hin.
Das hat der Jeremy jetzt gesagt oder der Trainer, der dein Fahrrad gefixt hat?
Nee, das war der Jeremy, der das gesagt hat, genau.
Genau, der Jeremy hat dich dann im Prinzip zu uns gebracht und wir hatten dich parallel auch schon so halb auf dem Schirm und deswegen hat das relativ gut gepasst direkt. Und warst damals noch ein schüchterneres Kind?
Immer noch ein Kind.
Aber damals warst du noch ein bisschen schüchtern, aber das war aber insgesamt alles sehr lustig. Immer sehr neugierig und dankbar. Das hat immer viel Spaß gemacht, tatsächlich, wenn du da warst.
Und ihr habt, also ich sag jetzt mit ihr, jetzt Bene, Maxe, also Maxe auch Mitarbeiter von Standard. Ihr habt dann da immer abgehangen, weil ihr nichts zu tun hattet? Oder warum wart ihr da so in dem Berliner Brandenburger Radsportgeschehen unterwegs, weil ihr Lizenz habt, selber Rennen gefahren wart?
Ja, wir sind ja tatsächlich, also Bahnpokal ist ja offen für alle Klassen, da sind wir auch selber gefahren, deswegen waren dann immer alle zusammen da. Da waren auch die Trainer da, es waren Sichtungsrennen, alle möglichen Kategorien. Wir haben uns schön von Roger Kluge den Arsch versohlen lassen, der irgendwann zwischendurch immer zwischen den Rennen immer 6 Stück Kuchen gegessen hat und dann wieder auf die Strecke und trotzdem 3 Runden rausgefahren hat. Maximal frustrierend. Und so gab es immer wieder Überschneidungen und Baller ist dann auch relativ bald auch einfach mit uns gefahren, weil er war zwar noch ein Kind, ein Heranwachsender, kind. aber er hatte einfach schon immer krass Bums. So. Deswegen auch mit seiner Junior-Kassette ist er dann immer schön bei uns mitgekurbelt. Und hatte da, ich glaube, du hattest da auch krass Spaß dran, mit den Älteren oder mit uns auch zu fahren. Das war so ein bisschen für dich so eine Augeneröffnung, weil du warst anderes Training gewohnt, ne? Mit Gleichalten. Ich glaube, du warst immer ein bisschen stärker auch als die, ne?
Ja, ein bisschen stärker. Ich habe oft immer alleine trainiert, weil wir immer zu wenig trainiert haben und auch aber zu wenig war. Und dann nee, deshalb war schon cool, ja.
Ja, ich weiß noch, als wir einmal, da warst du. Ich weiß gar nicht, das war jetzt schon ein bisschen fast forward, ein bisschen später, wo wir im Süden gefahren sind und du musstest da irgendwie deine 4 Minuten oder irgendwie so machen und du hast dich so krass gefreut, dass das irgendwie so eine zügige Strecke war, weil du mal gewohnt warst, dass mal deine Mannschaftskollegen oder Vereinskollegen, die einfach dann zwischen den Intervallen einfach richtig, richtig rumgeeiert sind und wir sind dann halt einfach zügig weitergefahren, wo wir dann noch danach Kaffee trinken waren da am Savini-Platz.
Ah, ja, ja.
Das war mit deiner Riesenpumpe da hinten in der Tasche. Immer wie so eine halbe Standpumpe hinten in der Tasche gehabt. Ey, der hat immer alles dabei gehabt. Und ganz klassisch auch ab 10 Grad Handschuhe, weil zu kalt.
Aber ich meine ganz ehrlich, mit diesem ab 10 Grad Handschuhe oder generell immer alles dabei haben, okay gut, ihr wisst es besser als ich, aber ihr wisst ja so, wenn man mal 10 Kilometer außerhalb von Berlin ist, schon besser, wenn man alles dabei hat.
Das stimmt.
Also da ist ja dann auch nichts mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ich wurde auch beim ersten Trainingslager von dem Mathieu van der Poel auch so ein bisschen ausgelacht, weil er hatte so 8 Grad oder so, im Verlauf des Tages dann so 12, 13 Grad. Und dann kam ich mit Beinlingen an, dann guckte er mich an, Alter, was ist mit dir los?
So. Stimmt, können wir eigentlich auch einfach sagen. Du bist, wir haben ja gesagt, du bist Profi, haben gar nicht gesagt, wo du Profi bist. Du bist bei Alpecin de Koenig jetzt.
Telekom.
Ich sag Team Mobile.
Rick Zabel, sein Anfahrer. Erik Zabel, sein Anfahrer.
Nee, du bist bei Alpecin De Koenig. Ich habe einfach bis heute immer noch Alpecin Phoenix gesagt, aber das wechselt sich ja eh relativ schnell. Du bist da seit diesem Jahr, du warst vorher im Jumbo-Visma-Devo-Team und bist jetzt tatsächlich, was ist das eigentlich für eine Erfahrung, einzusteigen ins Profigeschäft und dann bist du direkt mit so einem Typen wie Van der Poel in einem Team und ja auch noch andere großen Namen.
Ja, ich habe das erste Mal alle so ein bisschen kennengelernt im Trainingslager und dann kam ich ja abends an, so ein bisschen später wie die anderen auch. Und dann ging es erstmal zum Abendessen und ich weiß nicht warum, aber dann saß ich da und wirklich links neben mir Tim Millier, vor mir Jasper Philips und rechts neben mir Mathieu van der Poel. Und ich habe gedacht, wenn mich jetzt jemand anspricht, dann kippe ich hier einfach so um.
Richtig starstruck.
So, kennt ihr das, wenn man nicht weiß, was man mit seinen Händen machen soll, wenn die so einfach so... so.
Das hab ich immer, wenn ich irgendwo öffentlich reden muss und kein Bier in der Hand habe.
Ja, ja.
Das passiert selten, aber... Also, dass ich kein Bier in der Hand habe.
Ja, rauchen kann man ja dann nicht, gell? Ja, das geht stimmt. Ja nicht.
Das war im Trainingslager erstmal Bier und Kippe so. Ja, sorry, ich weiß sonst einfach nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Und wie ist das Gefälle, wenn man Neopro ist zwischen... Hast du noch mehrere Neopros bei dir im Team jetzt? Also seid ihr quasi habt einen Katzentisch?
Einen Katzentisch. Wir haben ein Development-Team, das haben wir auch. Und dann...
Na gut, aber die sind ja nicht bei den großen Rennen sind ja nicht dabei.
Nee,
außer Ausgewählte, die dann irgendwie mal sich probieren dürfen.
Nee, das stimmt. Wir haben noch Fabio van der Bosche, war auch Neo Pro, aber sonst war es das, glaube ich. Ah, okay.
Wie ist es bei euch mit der Eingliederung der Neuen? Man kennt irgendwie so von früher so ein bisschen so Hörensagen, dass da viel Schikane war und sowas. ist es immer noch so oder sind die nett? Die sind ja auch nicht so alt. Also,
nee, die sind ja alle auch nicht so alt. Also die waren wirklich super nett. Ich war im ersten Trainingslager mit dem Sam Gaze auf dem Zimmer. Mhm. Der hat mich da auch super vorgestellt, an alles rangeführt. Aber nee, also waren alle super nett. Ich habe mal gehört, bei Bora oder irgendwo, da müssen die als Ritual, wenn die ins Team neu kommen, erstmal so eine Flasche Jäger, irgendwie so eine 0,5er Radflasche irgendwie Jägermeister exen oder so.
Das ist stabil.
Echt?
Ja, und wenn es halt so ein Buchmann macht, dann ist...
ja, aber der ist ja 2 Wochen besoffen.
Feierabend.
Ja, aber apropos Buchmann, sorry, dass ich interveniere, der redet ja wieder. Also, beziehungsweise, oder was heißt wieder?
Der Jägermeister wirkt.
Nee, also es kann sein, dass aber der Deutschlandtour-Jägermeister im Bidon hatte. Nee, aber der, also man kennt ja, also Top-Leistung, aber gut, Interview, Tour de France, so, wenn man Glück hat, sagt er, dass er gerne Rad fährt und dass er halt gerade in Frankreich ist mit Bora. Aber wo wir letzte Woche wo ich auf der Deutschlandtour war und Maurice ist gefahren, saß ich bei Lotto, Kernhaus im Auto und da kam er auch vorbei, hat so ans Fenster und meinte so, ey, yo, was geht so? Und dann gucke ich mich so rüber und dann meinte ich so, seit wann redet der denn? Oh ja, das ist jetzt seit dieser Saison. Der ist jetzt, gut, ich meine, warum nicht? Das kurze...
Vielleicht ist da irgendwie so ein Selbstbewusstseinsknoten geplatzt oder sowas. Oder so, gibt ja so Medientraining und sowas, vielleicht haben sie das ja irgendwie gemacht. Weil das ist tatsächlich ein Punkt, auf den wollte ich später eigentlich kommen, aber das machen wir jetzt einfach direkt. Du bist meine große Hoffnung als charismatischer deutscher Radfahrer, weil ist nicht viel, ne? Also so Medienpräsenz, also wir haben gute Radfahrer tatsächlich, die gewinnen auch Rennen, sind vorne mit dabei, aber wir haben jetzt keinen Van der Poel, keinen Van Aert, keinen Pitcock oder so, ne? Da musst du nachlegen.
Ja, jetzt haben wir Ballerstedt.
Genau,
haben wir
Ballerstedt. Ja, der Name passt, der hat einen Podcast, der kann reden, das finde ich, da sind wir auf einem guten Weg.
Apropos, genau, du hast gesagt, Podcast? Um was geht's im Podcast? Eine dumme Frage. soweit ich es mitbekommen, ich bin ehrlich, ich habe noch nicht reingehört. Ich habe nur gesehen, du hast einen gestartet. Finde ich geil. Mit einem Kollegen von dir. War das auch der Kollege, mit dem du Abi gemacht hast?
Mit zwei Kollegen.
Zwei Kollegen. Und einer ist Sportschütze?
Genau, einer ist Sportschütze.
Und der andere ist einfach Homie von euch.
Nee, also der fährt auch Fahrrad.
Ah, okay.
Der ist Conti-Profi bei Maloja Pushbike. Kennst du die?
Ja, ja, klar, normal. Der Leon Fauster ist da mal früher gefahren.
Ach, noch nie gehört.
Doch, der ist jetzt in München.
Ein Stückchen.
Der hat in München auch irgendein Rennen jetzt gerade gewonnen.
Ich habe das tatsächlich auch noch nie gehört.
Aber auf jeden Fall, daher kenne ich Maloja Bike Pushers. Oder so haben wir halt oder
wir heißen die
oder wie heißt die Maloja Bike oder
Pushbiker
so Bike Pushers
zwischen die Bikes,
das ist so geil, alles abgezogen und dann schön pumpen gehen. Nee, aber dein Freund und Radsportkollege ist Max Benzkuch, mit dem du auch den Podcast hast, ne? Der Leader,
nee, super cooler Typ, freut mich, der fährt auch dieses Jahr zum ersten Mal im Conti-Team. Oder mit dem und Jeremy habe ich auf jeden Fall mal viel zu erzählen. Ne? Also quasi über euch einfach ein bisschen dumm rumlabern.
Wie heißt der Podcast?
Postcast.
Postcast.
Krachen gehen.
Und Max Benzkuch, Zum Glück fährt er jetzt Conti, weil er ist, glaube ich, einer der fleißigsten Radsportler ja. eurer Generation. Ne?
Also Max hat eine kranke Arbeitsmoral, aber ist auch so einer, der redet nicht darüber. Also der macht es einfach, das finde ich immer sehr, sehr geil, wenn man einfach nur macht. Der ist im Winter 2 30-Stunden-Wochen gefahren auf Swift ohne Krafttraining. Also wahrscheinlich mal eine 35-Stunden-Woche. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine 30-Stunden-Woche gemacht. Und der ist da jetzt echt gut angekommen. Also fährt jetzt Conti, fährt viele internationale Rennen. Das lebt er auch. Der lebt Radsport wie kein anderer.
Sehr gut, guter Mann. Ist auch immer in meinem Gebiet unten unterwegs. Wir kommen uns oft entgegen. Wir kommen uns immer nur entgegen. Wir fahren nie in die gleiche Richtung. Oder er fährt einfach so viel schneller, dass ich ihn nicht sehe.
Du machst da diese Welle immer, diese Abfahrwelle.
Aber wir kommen uns da immer entgegen und winken uns zu. Aber das war es bisher auch an Kontakt, außer bei Rad. Der ist das Radrennen auch gefahren, was ich gewonnen habe. So, Bohnsdorfer Herbstpreis, wo du angeblich nicht warst. Und ich dachte, dass du da gewesen wärst.
Gibt's vielleicht Fotos?
Ja, vielleicht, ey, da in den Archiven wird gesucht. So, aber du wolltest nämlich eigentlich wissen, wie es dazu kommt, dass wir zusammen Radrennen fahren, ne?
Genau, das hat mich, also gut, das hat sich ja jetzt geklärt, beide in Berlin, beide haben Bock Rad zu fahren, also Faust auf Auge passt. Aber warum seid ihr ein Rennen zusammengefahren, wenn es jetzt gute 10 Jahre Unterschied gibt?
Und das ist eigentlich eine Frage, die müssen wir einem BDR weitergeben.
Es ist tatsächlich disqualifiziert, direkt gesperrt für 2 Saisons nach der Aussage im Podcast. Apropos disqualifiziert und für 2 Saisons. Ich habe natürlich jetzt den Namen vergessen, bei dem Jedermann- und Jedermann-Rennen in Stuttgart, Yannick Steimle, oder wie heißt der?
Yannick Steimle.
Der ist genau. Profi, der ist nicht Jedermann.
Nee, der ist Profi, der ist Profi, der ist Profi. Der war auch da und hat kurz mal so ein bisschen Interview gemacht und gesagt so, ey Leute, was geht ab? Und dann meinte ich zu dem, ah ja geil, cool, dass du da bist und willst du nicht entspannt mitfahren so? Weißt du, also ist ja kein Ding für den so. Und meinte, ja, er müsste echt aufpassen. Ja. Die müssen es, also wenn da jetzt irgendwie jemand den wirklich ans Bein pissen will, kann der, dass der da halt 20 Kilometer auf der Strecke fährt und sagt, okay, ich muss jetzt hier rechts abbiegen, ja, weil der kommt aus der Gegend. Kriegt der da Probleme?
Ja klar, du darfst nicht außerhalb deiner Lizenzklasse fahren.
Ich habe gerade einen Schreck bekommen, weil du disqualifiziert und 2 Jahre irgendwie gesagt hast. Ich habe gedacht, das ist irgendwas anderes.
Nee, das ist tatsächlich so. Wenn Yannick da mitgefahren wäre beim Jedermann-Rennen, das wäre nicht gut gewesen für ihn. Übrigens auch ein krass guter Fahrer, der sich richtig, richtig macht jetzt über die letzten Jahre. Macht krass Spaß, dem zuzugucken. Fährt vor allem viel Klassiker. Und ich glaube, der ist auch nicht ganz klassisch durch die BDR-Schmiede gegangen. Ne? Ich glaube, der ist...
Der Yannick?
Ja, also auf jeden Fall kam der plötzlich dann, also für mich persönlich irgendwie erst so in den Profirängen so richtig zur Erscheinung. Aber ich kann mich auch irren, weil er, ich glaube, in Baden-Württemberg ist oder so. Ne? Mhm. Vielleicht habe ich es auch einfach verpasst.
Ja, das ist nächster Gast.
Nee, nächster Überraschungsgast. Unangekündigt. Aber genau, wir können oder wir konnten ab und zu mal Rennen zusammenfahren, weil ja ab und zu wurden Klassen einfach zusammengelegt, ne? Was ja relativ typisch ist, dass du irgendwie so die Masters oder Senioren und die Frauenfelder zusammengelegt hast irgendwie, ne? Weil wegen Startermengen, damit halt nicht irgendwie 2x10 Leute fahren, sondern 1x20.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ist ja egal. Und dann wurden halt auch manchmal halt irgendwie die C-Klasse, in dem Fall war ich da in dem Jahr, glaube ich.
Es gibt Amateure und Elite-Amateure.
Na, jetzt.
Oder so jetzt ähnlich. Hat sich das ja seit einem Jahr wieder komplett gechanged.
Jetzt System. Ist Elite-Amateure und Amateure und damals war es noch A, B und C.
Also die, umgangssprachlich ausgedrückt, die schlechteren Hobbys, Amateure durften mit den U19ern fahren.
Genau, andersrum. Die U19er durften mit der C-Klasse sozusagen fahren. Und deswegen kam das zustande.
Und was ich mir vorstellen könnte, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Und da war man ja froh, wenn irgendwie 5 Leute am Startblock waren.
Na, in Köln ist immer was los eigentlich.
Also das war ein Rennen in Köln.
Nein. Achso, das, was ich dachte, wo du mitgefahren bist.
Nee, ich rede von dem.
Da bin ich nie mitgefahren.
Das war das Rennen, wo du nicht mitgefahren.
Okay, die Zuschauer denken, ey, es geht um diese Tour de France-Etappe, wo ihr beide gefahren seid. Nein, da, wo ihr zusammengefahren wart.
Okay, da, wo wir zusammengefahren sind, das auf jeden Fall hundertprozentig war in Oberhausen.
Da hattest du anscheinend ein paar Pilze genommen oder so.
Nee, da war ich... Da, das war in Oberhausen, da sind wir zusammengefahren, aber ich glaube, das war auch gar nicht... ich glaube, Lennart hat beim Veranstalter nachgefragt, ob du mitfahren darfst und du durftest nicht AB fahren.
Nö, ich glaube, das ging schon alles so.
Ich glaube, dass du ausnahmsweise als Junior mitfahren, ich glaube, es gab kein Juniorenrennen.
Ja, kann auch sein, ich würde mich da jetzt nicht mit dir anlegen.
Ich leg dich lieber nicht, weil ich weiß auch, dass du das andere Rennen mitgefahren bist, obwohl du irgendwo in den Ergebnissen
auftauchst. Und der Lennart Kemmler ist dann auch mitgefahren?
Genau, den haben wir abgehängt. Nee, auf jeden Fall.
Der war OTL.
Warst du als Junior auf dem Weg zur U23 natürlich schon deutlich stärker als ich und bist die ganze Zeit da vorne rumgestrahlt. Ich habe irgendwie überlebt im Feld und dachte, na gut, vielleicht am Ende vielleicht nochmal. Du dachtest es, glaube ich, auch, ne? Ich glaube, du hättest dich sogar aufgeopfert und hättest mir angefahren, ne?
Ja, wir hätten den Preisgeld geteilt, aber
hätten wir die 5 Euro geteilt. Aber es kam anders, weil erste Kurve, letzte Runde, habe ich mich einfach auf die Fresse gepackt und mir Schlüssel reingebrochen.
Ja.
Also wie kam das zustande?
Ich wurde abgelegt. Es war eine Rechtskurve, also war Start-Ziel, dann war fast 90 Grad rechts. Und da hat einer, es war zügig, klar, letzte Runde, einer hat relativ in der Mitte des Feldes, also von links und rechts gesehen, in der Mitte des Feldes irgendwie Panik gekriegt. Und ich glaube, der dachte, dass er sich aufhängt. Ich weiß nicht, ob es passiert wäre oder nicht, aber auf jeden Fall ist er anstatt weiter rechts rumzufahren, gerade gefahren, also im Prinzip Richtung Bordsteinkante und hat einfach die 3, die links hinter ihm und neben ihm waren, mitgenommen. Und geil. Ich gehörte mit dazu.
Hast du wenigstens dein Rad so auf den Boden geschmissen und ihn so angeschrien? Und
nee, ich lag ja da auf dem Boden. Und ich wusste auch tatsächlich relativ direkt, dass der Schlüsselbein durch ist. Das war mein drittes Mal.
Drittes Mal?
Ja. Und dann...
Immer beim Radrennen, oder?
Nee. Einmal beim Mountainbiken, einmal beim Training und einmal beim Radrennen.
Immer dieselbe Seite?
Ja.
Ach du Scheiße, ich hab mir...
Die ist richtig verkalkt jetzt.
Ich habe mir noch nie Schlüsselbein gebrochen, bei mir rutscht dann immer so die Schulter raus. So.
Der ist auch scheiße.
Aber ja, kriegst du easier gefixt immer.
Ja gut, aber wenn es zu oft passiert, dann geht es auch immer schneller wieder raus, ne?
Ja, ich habe jetzt nicht Medizin studiert, aber könnte sein.
Aber ich habe auch einen Kollege, Jürgen, Grüße an Jürgen, der hat das auch seit Jahren irgendwie, dann, der ist auch noch in der Veranstaltung tätig und dann so tak, tak, tak und dann so duff, Schulter ist raus.
Jo. Das ist richtig ätzend.
Ja, manchmal kann man dasselbe, wie du sagst, manchmal selber reinmachen oder manchmal ist es auch richtig pain in the ass.
Hattest du es nicht letztens jetzt erst im Rennen wieder?
Ja, genau.
War das wo?
Bei Four Jours de Dunkerque, 6 Tage in Frankreich. Ist aber wirklich so.
Ja,
nee, da ging es auf letzten 2 Kilometer und dann hat sich da irgend so ein französischer Conti-Fahrer vor mir abgelegt und dann bin ich mit 60 in den Asphalt eingetaucht. Gucke ich nur so nach rechts und dann, ich habe gedacht, es war Schlüsselbein, aber war halt einfach Schulter so irgendwie 15 Meter weiter vorne.
Also Schlüsselbein ist tatsächlich so ein Ding, das merkst, also wenn du es einmal gemacht, also beim zweiten Mal merkst du sofort eigentlich, das ist so ein komisches Gefühl. Das tut nicht so richtig krass weh, aber es ist so ein komisches Gefühl. Man kann den Arm auch nicht mehr hoch machen. Und so.
Na, du kannst schon, ne?
Kannst, aber dann tut's weh.
Wenn du richtiger Mann bist, kannst du auch noch.
Ja, kannst du weiter. Ja, stimmt, ey. Die Profis fahren ja noch weiter. Also ich wäre da in Oberhausen nicht mehr weitergefahren.
Ja, gut, aber besser, ich sag mal so, besser ist die Schulter raus als gleich gebrochen.
Ja, na, vor allem, du kannst. Wie lange tut es danach noch weh oder geht das?
Nö, Touch. Also hab schon 4 Wochen danach noch was gemerkt.
Wirklich?
Au. Also war noch nicht im Krankenhaus, weil wir hatten keinen Arzt dabei und. Ja, wir dachten, da geht schon, ist ja wieder drin.
Boah, aber was hast du dir schon so getan, Julian?
Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt gar nichts.
Penisbruch.
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal wirklich, gut, man ist mal früher mal hingefallen oder so, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir, also nee, Schlüsselbein hatte ich noch nicht. Beim Surfen habe ich mich früher gut zerfetzt.
Was ist da so typisch?
Ach, da habe ich Kopfverletzung, den Arsch auf, das Brett, einmal hier durch die Backe rein, auf der anderen Seite wieder raus.
Oh. Also was genau bedeutet Arsch auf beim Surfen?
Also das war in Indonesien und dann war halt, die Wellen waren richtig geil.
Ja.
Aber wir wussten auch, es ist richtig flach, also es war so knietief und es war so 1,5 Meter. Also sprich, wenn du reinfällst, wusstest du, okay, wenn es geht, nicht mit dem Kopf, weil da kannst du gleich aus dem zweiten Stock.
Sand oder Korallen?
Nee, schon Riff.
Oh.
Und gut, dann ist man halt gefahren und dann hat man, also weißt du, so eine Section hast du halt nicht mehr bekommen und dachtest, du fällst noch cool rein und zack. Gut, es war der Arsch, ist kein Problem. Was ganz gut ist, weil dann war so die Frage so, yo, das Wasser ist irgendwie 35 Grad, Bakterien und Co. Hast du Bock ins Krankenhaus zu fahren? Nee, kein Bock, ist nämlich saugeil. Und wir wussten, da war so ein Australier, der da auch mal gechillt hat. Da meinst du, ey, du bist doch Arzt hier, gibt's das nicht da mit diesem Sekundenkleber und so? Ja. Und dann wird einfach so die Wunde, sau ausgecheckt, so zusammengedrückt und dann so ein bisschen so Phosphor-Zeug reingetan. Dann brutzelt es so und es macht es trocken, dann machst du Sekundenkleber drüber.
Da pinkelst du nochmal drauf und dann mit Feuerzeug
Und dann bleibst du einfach, chillst den Tag und am nächsten Tag ist es halt zu und kannst wieder ins Wasser. Alter. Das ist, ja, weil teilweise waren wir auch, teilweise waren wir auf irgendwelchen Inseln, wo wir schon 4 Tage mit dem scheiß Roller gebraucht haben, hinzugehen, wenn ich wieder irgendwie den Ellenbogen oder so, weißt du, so, das sind ja dann halt immer so Cuts oder so, weißt du ja nicht, wieder da, wieder komplett danach, keine Ahnung, wo in irgendwie ein Krankenhaus, und dann sahen die so, ja, trinken sie einen Tee und ist gut, so, weißt du, also jetzt mal so blöd gesagt, so. Aber ja, genau, das war, da habe ich mich immer gut zerlegt, so. Aber beim Fahrradfahren konnte ich froh sein, da war jetzt noch nie irgendwie so ein Bruch oder irgendwie so, weißt du was.
Also mit 8000 Watt, da musst du doch mal, fährst du mit Speed.
Ja, also es ist doch.
Kniescheibe springt manchmal
raus. Nee, es ist letztens Pedal gebrochen. Das wusste ich noch. Aber das letztens, schon ein bisschen länger her, bevor ich nach Berlin gefahren bin, genau, da war ich mit dem Dörri und so, sind wir nochmal so eine Rheingau-Runde gefahren. Boah, das war grob. Und da ist Pedal gebrochen.
Der war auch bei Lotto Kernhaus, ne?
Genau. Dörri war, ach, Grüße Dörri. Der ist, glaube ich, jetzt gerade, also die letzte Story, die ich gesehen habe, da war er im Bierkönig. aber genau, der ist nicht mehr bei Lotto. Und der macht jetzt, der hat schon sein Ausbildungsstudium fertig gemacht. Und der ist ab und an in Frankfurt, in Berlin.
Ja,
der ist ja manchmal da bei mir.
Sehr gut.
Genau.
Mir ist nämlich aufgefallen, bei der Deutschland-Tour, ich habe das weil ich jetzt immer auf GCN gucke, auf Englisch geguckt. Und die haben einfach konsequent, oder der Kommentator hat konsequent nicht Lotto Kernhaus, also die waren ja oft vertreten und oft sichtbar und alles, und der hat einfach nie Lotto Kernhaus gesagt, der hat immer nur Team Lotto Kern gesagt. Und das würde mich als Kernhaus-Mensch ja richtig abfacken.
Ja, also was ich mitbekommen habe, wo ich selber im Auto war bei Lotto, dass manchmal aus dem Radio Tour, also das ist im Endeffekt, wo die mal so durchsagen, sowas abgeht, haben die 2-3 Mal, ich glaube, der Fabi war das, aber der macht einen sehr guten Job. Ich glaube, der hatte 1-2 Mal gesagt, so, ja, Lotto hat hier irgendwie, braucht Drinks oder hat einen Platten und wieder vorgefahren. Oh. Und so war keiner. Dann so nach dem 3. Mal so, ah, okay, ich glaube, die hatten halt immer Lotto gesagt, anstatt, weil es war Lotto Sudal und Lotto Kernhaus. Und genau, aber Maurice, du bist ja gefahren. Wie war's?
Ja, war lit.
war lit im Sinne von Jugendsprache oder im Sinne von Trainingssprache?
Achso, das gibt's ja nicht. Training kenne ich nicht aus. Ich fahre immer nur, was draufsteht.
Hey, warum bist du dann hier im krassen Trainingspodcast?
Ja, ey, kurz heute früh ist mir erstmal passiert, da habe ich mir schön mein Porridge reingehauen, gucke ich auf Training Peaks, steht da 2 Stunden nüchtern.
Masche. Ja.
Scheiße. Da ist schön Finger in den Hals und Eichhörer raus. Und am Fahren.
Nee, dann bin ich einfach gefahren und hab's beim Trainer nicht erzählt.
Ja, ja. Ist einfach 3 Stunden länger gefahren.
Ja, genau. Nee, das tue ich mir nicht an. Aber Deutschlandtour war cool, ne? Also bei uns lief nicht so optimal, aber nee, war schön. Also,
erzähl mal, also Prolog, 2,7 Kilometer all out.
2,6.
Du bist 13. geworden.
Ich bin 13. geworden. War top, also war in Ordnung. Ich hätte mir natürlich Top 10 erhofft, aber ich bin da alles gefahren, ne? Also
was hattest du auf der Uhr für die Watt-Nerds?
Für die Watt-Nerds, ich hatte 570 Schnitt und dann halt irgendwie wahrscheinlich so 95 normal.
Viele Kurven, ne?
Ja, genau, irgendwie 4 Kurven. Ja, war in Ordnung, ne? Man, klar, so Kurven kann immer noch ein bisschen was rausholen, so mit Aero. Ich bin ja auch schön breite Schultern. Eine Zeitfahrt wäre geiler gewesen, aber ja, ne, also war top.
Super.
Ja, 13. Platz ist schon nicht verkehrt. Also ich meine, die Leute waren da wirklich auf Zack. Dann gab es diese eine Kurve, wo nochmal wie so ein Schlagloch mäßig drin war, weißt du, wo so eine Vertiefung drin war, wo auch der eine Typ von Jimbo sich direkt rausgeholt.
Ja, und zwar der ist vor mir gestartet, ich habe das im Fernsehen gesehen und als ich dann im Rennen diesen Abschnitt gefahren bin, habe ich gedacht, ich bin hier so langsam, könnte ich mich gar nicht abledern, so wie
das war,
mit
Speed
ist da rumgekommen. Ja, genau, Koi. Der hat auch gewonnen, aber ja, ne, mit Sturz. Der hatte sogar noch das Bergtrikot, ist aber am nächsten Tag nicht mehr an den Start gegangen.
Ach, der war trotz Sturz?
Also der hätte
der hat die Zwischenwertung gewonnen.
Ja, genau, Zwischenbergwertung,
ja. Ja, danach hat er sich abgelegt.
Ja. Genau.
Ah, bitte, ja, ey. Und dann, jetzt machen wir, Julian hat letztes Mal so ein bisschen erzählt vom fast mittendrin, wir sind noch mehr mittendrin jetzt in der Deutschlandtour als beim letzten Mal schon.
Jetzt komplett inside.
Wie läuft das dann ab, wenn du bei so einer Rundfahrt bist, jetzt Deutschlandtour zum Beispiel? Also Prolog fährst du, was passiert danach?
Meinst du jetzt so vom Tagesablauf oder?
Einfach nur so mal kurz zusammengefasst.
Ja, ich war der letzte Starter, dann war ich schnell duschen mit Alpecin-Shampoo. Mm. Und Da musste ich auch so ein paar Werbespots, nicht Werbespots drin, aber so ein bisschen Werbung machen, war ein bisschen unangenehm.
Das ist geil, bei diesen Alpecin-Werbung weiß man immer ganz genau, warum ihr Radfahrer seid und nicht Schauspieler.
Ja, ne, ich hab das schon gut gemacht. Also,
das hast du schon sehr, sehr gut gemacht.
Aber sind die Clips, dann kommen die dann auch so mit Bewegtbild so, irgendwie, keine Ahnung, so der Speedo-Unterhose, so, ey, bevor ich jetzt hier Prolog fahre, ihr wisst, gell?
Nee, wir hatten einen so einen Social-Media-Typen mit dabei und der meinte, ja, Maurice, ja, nimm mal das Shampoo, dann laufen wir aus dem Bus und dann streichen wir so durch die Haare. Und dann, ja.
Das war direkt nach dem Prolog oder war das einfach ein bisschen?
Nee, das war 2 Tage später. Ach so, okay. Genau. Aber dann duschte dich, schnappst dir ein bisschen was zu essen, noch ein Recovery-Shake und dann ging's ins Hotel. War schon relativ spät abends. Ja, dann kriegst du eine Massage, isst du noch was und dann, ich war mit dem Alexander Krieger auf dem Zimmer, schnackst du ein bisschen und dann probierst du früh zu schlafen. Ich hatte mir sehr viel Koffein hintergeknallt, war dann ein bisschen schwer, an dem Abend noch zur Ruhe zu kommen, aber ging. Also die Transfers waren auch hart, ne? Wir hatten teilweise...
Lang war das, war ja von Weimar nach Baden-Württemberg direkt, ne?
Wir hatten teilweise, ich glaube, 2 Stunden vorm Start und dann irgendwie 3,5 Stunden nach dem Ziel. Also da warst du dann schon gut breit.
Ja, krass. Und wenn du dann, erste Etappe, wo ging die los? Wie war das nochmal?
Im Osten.
Im Osten, ja. Im
tiefsten Osten, da gab es auch keine Bananen. Der Krieger hat so am Buffet nach Bananen gefragt und dann meinte die am Buffet, nee, du, Bananen haben wir hier nicht, stecken sich die Leute immer nur ein.
Nein, ehrlich? Ja. Ey, aber ich muss das ganz ehrlich sagen, sorry, dass ich interrupte, so genau, war ja Weimar, war Prolog, ja. und Start von der ersten Etappe, super sweet Stadt so. Und was ich auch ganz nice fand, so, kleiner Side-Fact so, die hatten dann auch so, ich weiß nicht, ob du, okay, du warst, denke ich, am Bus und warst erst fokussiert aufs Rennen, als jetzt durch die Stadt laufen. Aber die hatten, in der Stadt hatte ich das gesehen, das fand ich ganz nice, hatten die ganz viele so Informationstafeln, so NS-Regime, KZ-mäßig und bei dem Presse, in dem Bereich da, wo das Pressezentrum war, hatten die davor auch nochmal speziell, gerade in der deutschen Nazi-Zeit, nochmal so Informationstafeln, die Bezug hatten auf Fahrradfahren. Also sprich, gibt's einmal den Klassiker, der Italiener, weißt du, der damals unter Mussolini immer von A nach B und in seinem Rahmen hatte der die ganzen Papiere. Da hat er, glaube ich, irgendwie ein paar hundert Juden das Leben gerettet. Dann gab's auch noch so einen Franzos, der war auch auf Zack, von der, wie heißen die, von der Untergrundorganisation, der da auch in seinem Rahmen irgendwie den ganzen Stuff von A nach B. Das fand ich ganz cool, dass da so ein bisschen, weißt du, ja, so ein bisschen nochmal drauf projiziert wurde. Also, genau.
Voll. Wie ist denn das für euch, wie viel, ihr kriegt ihr viel mit so von dem, wo ihr seid und was so abgeht in der Stadt, auch an Spektakel sozusagen, um die Tour rum, oder seid ihr relativ isoliert im Bus und dann ist Rennen und dann ist wieder Bus und dann ist Hotel und Massage und Pennen?
Ja, schon so wie du sagst, aber man kriegt natürlich ein bisschen was mit. Ich fand auch, umso weiter wir in den Westen gefahren sind, umso besser war die Stimmung. Hast du auch so wahrgenommen? Weil, also
beste Etappe war, wo wir nach Magdeburg nach Hessen reingefahren waren. Boah, da war so die Stimmung so geil, dass sogar Jonas Rutsch war, das war der 26. Das war so am Berg. Und ich sehe so Jonas vorbei, 8000 Watt, gib ihm!
Ja, geil. Ja, ist irgendwie eher stimmungsmäßig, aber die dann in Richtung Freiburg und so, da war ja auch richtig Hölle los, war so am Schauinsland und so, da war richtig Action. Wie lief's Schauinsland für dich? Als, was muss ich dazu sagen, vielleicht wissen es die Leute, du bist kein Bergfahrer, kein Fliegengewicht, du kommst über Kraft. Du bist Klassikerfahrer, / Sprinter, / Zeitfahrer. Also das richtige Druck, aber natürlich bergauf ist dann für dich was anderes als für so kleine 1,50 Bergflöhe.
Ja, ich kann so ein bisschen alles. Bei der Schauinsland-Etappe haben wir dann gesagt, okay, also wer kommt hier am besten berghoch? Und dann der Tobias Bayer von uns, der ist schon relativ bergfest an einem guten Tag. Und von denen sind wir voll lecker in der Lead-Out da unten reingefahren. Und den habe ich aber nach 5 Minuten wieder gesehen.
Der hat er gleich. Kann man nochmal zurück, hat was vergessen.
Servus.
Nee, da hat er gleich.
Könnt ihr nochmal?
Nee, er hat dann gemerkt, einen schlechten Tag gehabt und dann hat er easy angehen lassen.
Wie war das für euch, die Umstellung dann? Ihr habt ja leider am ersten Tag wegen Zeitüberschreitung Jakob Maretschko verloren sozusagen. An die Zeit habt ihr ihn verloren. Wie ist es dann für euch so, Umstellung im Team? Weil es war, ging ja schon um ihn, ne? War die meisten, also war ja. Sprintlastig. ihr hattet keinen GC-Fahrer dabei, ne? Mehr oder weniger?
Ja, also mich und den Bayer hat sich denn rausgestellt, hat nicht ganz gereicht, aber.
wie ist es dann? Läuft es dann so ab, dass man dann sagt, okay, ja, schade, jetzt freie Fahrt für freie Bürger hier und wie seid ihr dann den Sprintzug auf der zweiten Etappe? Seid ihr noch komplett gefahren, aber halt ohne ihn?
Nein, das vergessen ja mal viele, geht weniger ums generelle, um die generelle Gesamtwertung, sondern eher ums interne GC. Also muss man selber mal gucken, wo man bleibt, weißt du? Genau, wir haben ihn relativ früh verloren am ersten Anstieg. Der Bernal von vorne gefahren und dann hat es halt gekostet. Der ist dann noch tapfer bis ins Ziel gefahren, hat ihn dann um 30 Sekunden hätten gefehlt, genau.
So knapp war, oh, das ist
ja
bitter.
Ja, aber am Endeffekt, die Strecke war jeden Tag so hart, selbst bei den, in Anführungszeichen, Flachetappen, dass er es da, glaube ich, auch nicht rüber geschafft hätte. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und wir haben ja den besten Lead-Out-Fahrer der Welt, Bene. Bene. Haben wir gesagt, Bene, komm, man musste. Nee, den Alexander Krieger, der fährt ja für den Philips immer super an, an mehreren Stage-Wins bei der Tour beteiligt. Und dann sind wir für den Leadout gefahren, hat auch ganz gut geklappt. Da bin ich tatsächlich mein bestes Leadout des ganzen Jahres gefahren. Da habe ich zum ersten Mal auf dem letzten Kilometer noch die Spitze gesehen. Ja. Bin ich von 1,3 bis 500 vor Ziel gefahren. Ja, und ist halt auch schwierig, ne? Wenn du immer als Leadout-Fahrer fährst, dann auch so schnell umzuswitchen. Auch wenn du es so verinnerlicht hast, also der fährt halt immer nur, der fährt in keine Lücken rein, die zu eng sind, wegen dem Jasper hinten. Und ja, da haben wir es ein bisschen vermasselt, Leadout war gut, aber der war nicht ganz im Hinterrad und dann hat er auch rollen lassen.
Also es war aber geil zu sehen, weil ich habe das ja natürlich alles verfolgt. War geil zu sehen, dann ihr kommt nach vorne, ihr wart halt vorher, habt euch ja schön aufgespart, dann fürs Ende, war mega präsent, Krieger dann leider nicht mehr am Hinterrad, du warst vorletzter Mann, ne?
Nee, ich war Drittletzter. Also ich bin da von 1,3 bis 500 gefahren, also, dann war Bayer und dann war Krieger.
Ja, genau. Und was ein bisschen ärgerlich war, auch da wieder Kommentar im Fernsehen.
Ey, diese deutschen Kommentatoren sind so schlecht. Also wenn das du das auf
bitter, voll die Toys.
Nee, also wenn du das im Englischen hörst, dann sagen die meinen Namen fünfmal öfter und hypen einen das hoch und Alpe ziehen und dann auch beim Prolog. Und dann hörst du es im Deutschen und denkst dir, also die... Du musst ja auch
irgendwo Maurice Ballerstedt. Und vor allem dachten die, also vor allem, es war die Helikopteransicht, man hat die Nummern auf den Rücken gesehen.
Ja.
Und trotzdem hieß es, Alpecin nach vorne für den jungen Sprinter Maurice Ballerstedt. Und ich meine so, nee, das sieht man doch, dass er vorne fährt. Ja. So, also man sieht die Nummer, man sieht die Körperhaltung.
Die goldene Kato.
Die goldene Kato und den Zebranacken. aber ja, bisschen schade, weil ja, ist halt mega, also klar, für euch geht's da eher ums Rennen, aber ich als Zuschauer finde es schade, der es quasi weiß, dass da jemand gerade nicht seine Lorbeeren kriegt, die er kriegen sollte, weil du bist einen krassen Leadout gefahren, finde ich einfach nur ärgerlich. Aber gut, ist, glaube ich, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, wie lange die da sitzen und kommentieren.
Ist halt auch immer so einschaltquotenmäßig um Presse. Ich habe einen Kollege, der jetzt halt, ein Bekannter, der hat mir erzählt, wie das eigentlich so ist, wenn so Anfragen kommen für so große Teams, zum Beispiel bei Bora und so weiter. Ja.
Bote Hans Glohe.
Genau, wie dann halt so mit ARD und ZDF, was sie dann halt so, und dann denkt er sich auch so, ey Leute, das ist halt kompletter Bullshit, so, also beziehungsweise auf diese Themen einzugehen. Das Ding ist halt einfach, die haben dann natürlich dann auch wieder die Vorgaben. Ja, die müssen ja gewisse Einschaltquoten machen. Deswegen, wenn dann da irgendwie der Hans Gustav den zweiten Platz machst, also hast du noch nie im deutschen Fernsehen gehört, die gesagt haben, korrekt, stabile Leistung, sondern so, ja, woran hat's gelegen? Da weißt du, wie ich mir denke, so, hey, yo, Leute, so, weißt du, und dass das die ganze Sache irgendwie so ein bisschen hochpusht und ja, ist halt auch am Ende einfach, ja, so öffentlich-rechtlich ist, da müssen die dann halt einfach immer so ihre Quoten sein und wenn die nicht stimmen und das kannst du halt, die Quoten kannst du irgendwie halt ein bisschen pushen, indem du halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, so Dirty Talk machst, aber halt so ein bisschen die Leute halt, also in meinen Augen dann nervst du die halt so ein bisschen so.
Ja, das hatten wir letztes Mal schon, dass es manchmal ein bisschen ärgerlich ist, dass da irgendwie so probiert wird, was rauszukitzeln, was einfach erstens nicht da ist und zweitens überflüssig ist. Aber ich glaube, da haben es die Fußballer noch deutlich schwerer als die Radsportler. Hast du Interviewanfragen nach Rennen? Kommt da jemand zu dir und fragt, du, hey, Herr Krieger, können Sie mir eine Frage beantworten?
Ja, mich hat auch schon mal jemand mit Mathieu van der Poel verwechselt, aber...
Das war ich.
Ja, ich lebe der Standard-Feierabendrunde immer.
Ja, ja klar.
Nee, also da sagen die schon, wer den richtigen Namen, ja.
Sehr gut. Und dann, was war denn eigentlich nach Schauinsland? Was war da für noch? Da
kam ja, noch wir, also ich habe so ein paar taktische Fehler gemacht. Danach war so eine auch so eine ziemlich schwere Etappe. Da bin ich so in 4 Minuten All-Time-Best-Wert gefahren. Da waren so 4 Berge mit so 5 Kilometer Abständen. Ach,
das war das, was du mir geschickt hattest, wa?
Ja, ja, ey, da bin ich...
krankes Powerfile.
Da bin ich so rüber geballert und dann war ich da mit dem Sinneschall und allem so positiv 25 rum, fahren bergab, ich konnte den Lenker nicht mehr halten, also wirklich fast geweint, so im Sack war ich, dann geht's rechts und dann sehe ich offenes Feld, schon alle aufgereiht, Windkante. Die erste Gruppe direkt abgeplatzt, dann zweite Gruppe abgeplatzt, dritte ab und dann war ich irgendwann positiv 100 und dann, ich kann rüber chillen können über den Berg hier und dann läuft wieder alles zusammen und geht's in den finalen Anstieg und dann ja, nee, dann bin ich sofort fliegen. Also da bin ich so übers Limit gegangen, dass danach gar nichts mehr ging. Kommt da so eine 40-Mann-Gruppe an. Der Bayer noch drin, wird irgendwie 10. im Sprint. Ja, war so, hat sich so ein bisschen durch die Deutschland-Tour gezogen. Lief okay für uns, aber wie, so dieses Top-Ergebnis kam nicht rüber. Aber bei 60, 70 Renntagen im Jahr passt halt nicht immer.
Ja, das stimmt.
Gut, ich meine, im Vergleich zu letztem Jahr war dieses Jahr, fand ich die Deutschland-Tour einiges schon geiler. Also so voll vom Profil. So, ja, dass ein bisschen so hoch und runter geht, hart, ob man es, ne, mag oder nicht. Ja. Selbst auf die, was waren das, am 25. oder am 27., die auch knapp 200 war, die war, oder selbst jeder hatte mindestens 2000 Höhenmeter, 2500 Höhenmeter war das doch.
Ja, du bist immer also irgendwie es war schon, hoch runtergefahren.
Ja, das war schon echt gut wellig und gut, dazu kam halt noch, es war geiles Wetter im Vergleich zu letzten Jahr, es war Katastrophe.
Außer Schauinsland, das war ja, hart.
Da war angenehm nur die letzte halbe Stunde und dann davor ja, ging es auch.
Stimmt, da hattest du doch eigentlich, ja. was ging mit Gruppetto Camp?
Genau, ich wollte ja ins Gruppetto, das war ja auch abgemacht und das war auch gut und dann halt die Fremden.
Ich war da.
Ja, nur ich nicht. Und dann halt die Fremdenlegion ASO, meinst du, ja, nee, geht nicht. Ich war so, Digga, doch, normal, es geht, lass mich jetzt hier durch. Und er so, ja, nee, geht nicht. Dann hab ich dann halt auf Französisch gesagt, so, Digga, also, wir diskutieren jetzt hier nicht. Muss jetzt hier mit dem Motorrad durch. So, weil es ist ja halt Frankreich-Hierarchie. So, weißt du, in Deutschland kannst du noch sagen, so, ey, Boss, ist vielleicht nicht so geil, so, lass mal lieber so machen. Und dann war so, ah ja, okay, Frankreich hält's eigentlich die Fresse oder wirst eh gekickt oder gleich Disziplinarverfahren. Das ist krass. Gut, der Vorteil hat natürlich an der ASO, die hat mehr zu sagen als die Polizei in Frankreich. Das ist geil, während der Tour de France. Naja, wie auch immer, dann hat er da so rumdiskutiert und meinte, ja, man könnte nicht entgegen der Strecke fahren. Da habe ich ihm gesagt, so, pass auf, wir wollen jetzt nicht mit dem Motorrad 40 Kilometer entgegen der Strecke, das weiß ich auch, ist viel gefälscht. Wir wollen einfach nur so 1,2 Kilometer runter. Und laut unserer Berechnung wärt ihr in 1,5 Stunden gekommen. So, ja. Ich saß da drauf, es hat die ganze Zeit gepisst, dann mit Matthias rumtelefoniert, der hat den dann wieder angerufen. Naja, bis der dann meinte, ja, dann fahrt über Freiburg. Und ich dachte, Digga, wir fahren jetzt nicht hier bei Regen über Freiburg 70 Kilometer, um von hinten das Feld wieder aufzuholen. Bis wir, also erstens macht's keinen Sinn. Zweitens werde ich schon längst im Ziel gewesen. Und bis sich die ganze Sache geklärt hat, habe ich auch gesagt, ja, Jungs,
also von der A so einfach voll in die Fresse geschlagen.
Nee. Aber das war halt der Typ, der halt immer da so streckenpostenmäßig am Ziel ist, so, weißt du. Und er hat dann halt so, ich habe gesagt, ich weiß voll und ganz, was du sagst, so, dass das keinen Sinn macht, so. Aber wir wollen jetzt auch nicht komplett runter bis nach Freiburg, schau ins Land und dann mit euch da die, keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind, 15 Kilometer oder wie auch immer, da den Berg hochfahren, sondern halt, keine Ahnung, 2 Kilometer, warten, bis ihr kommt, wir chillen irgendwie unterm Baum und fahren dann hoch. Ja, so. Ja. Aber gut,
okay, also Gruppetto Live-Reportage vertagt, aber wir haben ja einen dabei, der im Gruppetto war, oder was?
Ja, war.
Wie ist es wirklich so, okay, da war krass regnerisch, ne? Vielleicht war das da nicht so Kamikaze und es ging auch nicht um so viel wie jetzt zum Beispiel bei der Tour oder irgendwas, aber hattest du schon Rundfahrten, wo es bergab im Gruppetto richtig abging? Weil heißt ja immer, dass die gestörtesten Abfahrer die Sprinter sind und die im Gruppetto sind.
Ja, sowas hatte ich noch nicht. Ich hatte nur, das war bei Forjuste Dunkerque, bei der 6. Rundfahrt in Frankreich. Da war ich am 5. Tag in der Spitzengruppe und habe mir auch so in die Stecker gezogen. Ja, den Tag danach, dann ist er losgefahren und ging die erste Attacke vorne. Ich so voll rausgeplatzt aus dem Feld, meinte zu meinem sportlichen Leiter, Alter, es geht nicht. Ich kann keine 300 Watt fahren. Und dann habe ich dann den ganzen Tag in den Autos gekämpft. Dann ging es auf Windkante. Dann war ich wieder in den Autos und den ganzen Tag nur gekämpft, dass ich überhaupt noch irgendwie da dranbleibe. Nee, aber so mit Abfahrten und so, das ist mir noch erspart geblieben. Bin ja noch keine Grand Tour gefahren, aber ich denke, da werde ich nächstes Jahr bestimmtes Vergnügen haben, mit Krieger und unseren Sprintern ein bisschen in der Abfahrt zu kämpfen.
Gibt's da schon Pläne, was deine erste Grand Tour sein könnte, würde, oder ist es noch zu weit weg?
Nee, ich denke mal, das Plan war im Winter. Die haben mir letzten Winter schon gesagt, für dieses Jahr, die planen auch nichts ein. Saison lief eigentlich ganz gut, aber die wollten da jetzt nichts überstrapazieren, weil hatte letztes Jahr, glaube ich, irgendwie 25 Renntage. Dieses Jahr komme ich auf 60 und mit einer Grand Tour wärst du nochmal deutlich mehr und also passt erstmal.
Sehr gut. Aber Fazit erste Saison ist jetzt noch nicht vorbei, weil jetzt, Fazit machen wir danach, weil jetzt kommt erstmal, du fährst doch zur WM, ne?
Das wissen wir
noch nicht. Also eigentlich fährst du nicht. So, dann fährst du doch und
ja, also
dann lassen wir uns überraschen.
Das liegt am Trikot. Ja.
Nee, weil ich habe noch keine Trikots. Mein BDR ist ein bisschen knapp. Deswegen würde ich immer nach. Also wer hat schon Race Suit, wird immer ein bisschen danach ausgewählt. Ja. Und wer wohnt halt nahe zum Flughafen, damit die Reisekosten nicht übernommen werden müssen.
Oder wer hat ein eigenes Flugzeug?
Ja, genau.
Oder wer wohnt vielleicht in Australien?
Gibt es da nicht so Flixbus nach Australien?
Ja, mein Flixbus, der steht ja Dompi schon kalt.
Aber wie viele werden mitgenommen? Bei den Männern U23, darum geht's ja.
Bei den Männern U23 werden 6 mitgenommen, aber wir haben noch einen extra Startplatz durch den Felix Engelhardt, der Europameister wurde. Oh. Und und zwar das Team. Also ich kriege ja mein Geld vom Team, deswegen ist für die auch wichtig, dass sie schon weit im Vorhinein planen. Auch mein Trainer muss ja alles abstimmen mit Höhentrainingslager, mit Scootertraining und allem drum und dran. Und beim BDR ist die Nominierung immer so, dass eigentlich am Abfahrtstag wird dann gesagt, okay, du fährst, ich weiß nicht.
Komm bitte.
Genau, Flieger geht in 2 Stunden. Ja. Kannst jetzt losfahren. Ich weiß gar nicht, der Flieger geht bei uns jetzt in einer Woche oder so und ich krieg vielleicht, was haben wir heute, Donnerstag? Ich krieg vielleicht so am Wochenende Bescheid, vielleicht, wenn ich Glück habe.
Es gibt eigentlich keinen Grund, dich nicht mitzunehmen. Du bist nach Marco Brenner Zweiter in der deutschen Rangliste, ne?
Ja, genau, gibt's, also so, mein Trainer meinte auch, also er versteht es nicht. Ja. Nee, lief auch jetzt wirklich gut, bin in Norwegen gut gefahren. Bei der EM war ich ja auch dabei, da wurde ich irgendwie Neunter im Straßenrennen, ja. War auch gut. Nee, gibt eigentlich keinen Grund,
ja,
aber.
Bei EM wurdest du Zweiter im Zeitfahren, wäre ja auch nicht verkehrt, dich da aufzustellen.
Ja, also du hast halt beim BDR mal das Problem, dass du hast halt dieses Radnet-Team, was ja quasi diese Nationalmannschaft ist, ja. Und deswegen hätte der Bund Deutscher Radfahrer gerne, dass man auch so 1-2 Leute vom Radnet-Team mal mitnimmt und wenn man da so ein Argument findet, um so einen anderen Fahrer rauszukegeln, dann muss man auch ein paar Mal überlegen.
Ja gut, aber ist auch schwierig, wenn du einfach wirklich starke Fahrer in der U23 hast, die auch jetzt schon World Tour fahren, wie du oder wie auch Marco oder, ne? Ja. Also das ist halt schwer, also ich finde die Argumentation schwer, die nicht mitzunehmen.
Ja, ich lasse mich überraschen, ich hab super Rennen noch vom Team.
Was würde da noch anstehen, was würde passieren, wenn du nicht WM fährst, was kommt dann, what's next?
Mein Trainer, der ist schon kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil der sagt die ganze Zeit zum Team, er fährt nicht, aber nee, ich fahre jetzt noch so ein paar Eintagesrennen halt irgendwie, Grand Prix for me, dann fahre ich Münsterland, Giro, Paris Tours und noch so ein paar andere Dinger. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich nur Luxemburg-Rundfahrt oder irgendwas fahren, aber Saison ist auch nicht mehr so lang, 5 Wochen. Ja. Bin trotzdem noch motiviert und ich nehme mit, was kommt. Und dann,
Paris Tours ist das wieder mit so krass viel Gravel und
das
so?
Das ist, ja, da hatte geil. Da hatte ich mal 3 Platten. So.
Nicht geil, aber wenn's läuft, dann ist es ein geiles Rennen. Das ist auf jeden Fall ein geiles. Also das ist ja meistens so, ne? Für uns Zuschauer sind die Rennen, die für euch scheiße sind, sind für uns die geilsten.
Das ist perverse. Was für uns unerträglich ist, macht es für die Zuschauer richtig Bock, ja? Also auch
Gladiatoren-mäßig.
So, genau, im Regen, Abfahrten und alles Mögliche.
Dazu vielleicht nochmal eine Sache. Wie, du bist ja das erste Mal dieses Jahr bei den Profis auch wirklich Klassiker gefahren, ne? Wie ist das? Das ist nochmal was anderes als Rundfahrten und so, ne? Das ist nochmal ein anderer Schnack. So in Belgien, bei Kälte und Regen, Windkante und alle top motiviert.
Ich bin das Opening Weekend gefahren und ich habe danach meine Eltern angerufen, meinte ich...
Hol mich ab!
Ich, so kalt. ich glaube, ich kann das nicht. Nee, weil ich war bei der Saudi-Tour und hatte dann Corona. Er war 3 Tage auf dem Rad, dann meinte mein Trainer, ja Maurice, kein Druck, aber du könntest jetzt Opening Weekend mitfahren.
Das ist
ja
schon, sag mal noch, welche Rennen sind das? Das sind Wevelgem?
Nee, Opening Weekend ist Köhne, Brüssel, Köhne und Omloppet Newsblatt.
Ach, das, ja, okay.
Ja, und die anderen waren irgendwo anders, ist auch ziemlich viel ausgefallen. Ich war halt erst seit ein paar Tagen wieder im Training, aber die meinten schon mal für die nächsten Jahre als Erfahrung. Und es kann man sich nicht vorstellen, so die Rennen so in Polen ist ja schon viel mit Positionierung.
Ja.
Nur Problem ist halt, in der World Tour, die halten alle mehr rein.
Ja.
So, die können alle mehr und die haben alle nochmal ein bisschen mehr Radkontrolle, ja, und können den Lenker auch gerade halten. Und dann fährst du da auf irgendeine wichtige Section zu, Kopfsteinpflaster oder geht berghoch. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Du bist da irgendwie hinten und also du kommst nicht nach vorne. Erstmal von der Leistung nicht und auch vom Posi, vom Positionierungskampf her nicht. Und wenn du davon auch krank warst, ja, dann sowieso.
Ja.
Aber nee, es ist hartes Geschäft. Also wenn du Form hast und ein bisschen Erfahrung hast in dem Business, dann geht das auch. Aber das erste Jahr war auf jeden Fall tough. Ich finde jetzt so hinten raus, die Rennen werden auch ein bisschen angenehmer, weil jeder hat schon jetzt wahrscheinlich auch einen Vertrag oder jeder ist schon ein paar Rennen gefahren.
Ja.
Aber wenn man frisch aus dem Winter kommt und dann in die Klassiker, dann also Krieg einfach nur.
Ja, das ist krass.
Also Bist du bei dir, was mich fragt, bist du jetzt in deinem Rennstall, bist du festangestellt oder bist du freier Mitarbeiter in dem Sinne? Weil es gibt ja die zwei Optionen.
Ja, genau, du kannst selbstständig oder angestellt. Ich bin jetzt angestellt. Ist bei jedem Team unterschiedlich, auch im Team, wie man das macht. Ja, als jetzt auch am Anfang, glaube ich, ein bisschen easier.
Ja.
Ja, gerade so mit Papierkram und ja, Versicherungsgedöns und sowas. Und du hast auch einen mehrjährigen Vertrag, ne?
Ja,
genau. Insofern ist es ja eh dann ein bisschen entspannter, so eine Festanstellung.
Okay. Nee, safe. Das ist entspannter. Also, ich habe keinen Stress, habe noch 2 Jahre.
Sehr gut. Bei den, nochmal ganz kurz, noch eine Frage zu den Klassikern. Klar, weil die Klassiker sind ja das krasseste, so streckenmäßig, also prestigemäßig vor allem auch, ne? Sie sind am Anfang der Saison.
Nee, oder dann bist du halt am Start und dann sagen die im Radio an, ihr fahrt jetzt Moskestrat, schieß mich tot, der Berg. Und dann denkst du ja, Bruder, sag doch einfach Kopfsteinpflaster oder Berg hoch. Also, so weiß ich, wie die, also Moskestrat hier, irgendwie Bergstrat, ich weiß es nicht so. Sag aber, geht rechts und berghoch. So, also die ganzen Belgier, die fahren ja da jeden Tag Training lang und wenn du jetzt auch schon das 5. Mal das Rennen fährst, dann kennst du den Streckenverlauf und die Berge. Aber du kannst ja auch bei Trail, also wir haben Veloviewer, da kannst du die Strecken alles anschauen. Aber du kannst ja nicht so 25 Passagen am letzten Abend noch da davor so reinquetschen ins Hirn, war jetzt in der Schule auch nicht der Beste mit auswendig lernen. Okay, Moskestrada, okay, alles klar.
Okay. Also es ist so ein bisschen, ich habe immer so vom Gefühl her, also für mich als Zuschauer ist es so, dass die Saison immer so, also für mich sind die Klassiker im Prinzip das Geilste zum Gucken, dann ist nochmal Giro cool, Tour hat natürlich nochmal eine ganz andere Anziehungskraft und danach ist irgendwie so ein bisschen, dann ist es schön, dass die Deutschlandtour noch kommt. Also zum Beispiel, ich hab tatsächlich noch nichts von der Vuelta gesehen, so, weil es mich auch irgendwie nicht so richtig kickt irgendwie, so vom Profil. Ich finde so, ganze Zeit nur so rumgeklettert und so.
Weiß ja, ich, ist schon ich halt, schon, ich weiß, was du meinst, schon assi. Gestern habe ich die letzten 30 Kilometer geguckt, das war ganz geil, weil John und Akkes haben mir da ein bisschen Gas gegeben, aber gut, am Ende hat es leider nicht gereicht. Aber jetzt diese brutalen Etappen, die habe ich leider auch verpasst. Beziehungsweise am Ende kommen die vielleicht noch. Aber weißt du, wo sie da irgendwie bei gefühlt 60% den Berg hochfahren? Oder waren die schon? Ich weiß es
nicht. Ja, ich glaube, es liegt tatsächlich auch eher so an dem, was ich, dadurch, dass ich halt eher so auf Klassiker stehe, ist also dieses.
Ja, du bist ja auch eher Klassikerfahrer.
Genau, eher so Klassikerfahrer. So. Flach. Hauptsache flach.
Ja, nee,
flach oder bergab?
Du hast doch noch ein paar Jahre, guckst immer so, oh, wie hätte ich da jetzt abgeschnitten und so.
Vergleich mal Wattwerte. So, ich habe in den ersten 10 Minuten des Trainings frisch das getreten. Ja, die haben am Ende haben die auch nur 100 mehr getreten. Also, kann ich doch.
Ja,
sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Ich erinnere mich an die 1000-Kalorien-Challenge.
Also 1000 ein bisschen 10.000, wenig.
Nee, 10.000, das, sorry. 10.000 Kalorien
Challenge. Also 1000, das inhaliere ich ganz schnell ein.
10.000 Kalorien Challenge, wann war das nochmal? Und hast du es geschafft und wann machst du es wieder? Und darf ich mitmachen?
Also 10.000 ist auch gar nicht so schwer. So 20.000 ist schwer, dann musst du stopfen. Also 10, das habe ich ja oft einfach bei so einem Rennen.
Aber
10 geht schon schnell rein,
ja,
oder?
Genau.
Was ist das so?
Ja, ich habe da mal so eine Challenge drum gemacht, aber kriegst schon relativ easy rein. Ja.
Ich dachte, man musste so übertrieben cheaten mit viel Eiscreme, weil es halt irgendwie.
Ja, wir können es ja mal in Off-Season machen.
Okay, wie, also die Scheiße ist halt, ich krieg's halt nicht mehr wegtrainiert.
Ja, das ist immer
ein bisschen. Bei mir bleibt's dann einfach da.
Ja, wir fahren einfach, wenn ich Off-Season hab, dann fahren wir nochmal einen Tag so 300 Kilometer und dann können wir auch.
300 Kilometer.
Ja, gleich verbinden mit viel
Fahrrad,
Essen.
Ja?
Ja, kann man laufen.
Sehr geil. Okay, machst du mit schön? Schaffst du auch 20.000 Kalorien?
Ja, das glaube ich, ist kein Problem. Wenn ich Bock habe zu essen, geht's eigentlich. Ich bin eher so der Abendesser.
Aber also ja. Du hast unglaubliche Definitionen in so, also überall. Also du bist ja ultra lean. Also achtest du da drauf oder einfach?
Ja, also ich habe da schon, also ich habe also früher mit Philipp Raschke, das war mein Trainingspartner, der hatte mir dann halt nochmal so persönlich auf mich abgestellt, weil es wichtig natürlich, wie man aussieht. Das ist ja, also das eine ist halt Radfahren, das andere ist natürlich, wie man rüberkommt. Nee, habe ich nicht. Also ich glaube, das ist einfach die Genetics, thanks to my parents, dass das so ist. Ja, eigentlich denken ja auch alle, ich sollte wieder mehr Leichtathletik machen, aber ach, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich finde es entspannt auf dem Fahrrad, da sitzt man.
Und, was, aber was ich guck jetzt. Leichtathletikmäßig?
Ich bin einfach gerannt. Ich glaube, 5. Hey, das ist so lange her. Ich war teilweise 5-mal die Woche, habe ich trainiert. Gut, ich hatte auch ADHS. Und dann meinten dann so die Ärzte so, ja, so Pillen, meine Mutter so.
Nee, wir lassen ihn rennen.
Der macht einfach Sport. Ja. So, weißt du. Und meine Mutter hat früher viel Leichtathletik gemacht. Und von daher war ich dann halt immer, 5-mal die Woche eigentlich auf dem Platz. War auch geil.
Welche Distanzen?
Frag mich nicht, Alter. Was rennt man da?
Das ist einfach ein bisschen Forrest-Gump-mäßig, aber 100, bisschen nicht mehr ging.
100 Meter, dann, was war das, was heißt das, wenn du durch den Wald rennst, Cross-Country oder sowas? Waldlauf-mäßig. und dann, ich glaube, was gibt's da noch, 3 oder 5 Kilometer? Auf jeden Fall, alle waren am Ende in meinem Arsch und ich hatte mit dem Trainer noch eine Stunde ausgelaufen.
Stark.
Das weiß ich noch. Das war
Stunde ausgelaufen?
Ja, wir sind dann immer vom Platz nochmal im Biebrücher Schlosspark und sind da 2-mal eine Runde gelaufen. So, weißt du, das war schon, aber ich meine, das war schon geil. Das war schon, eigentlich denke ich schon, auch Laufen ist schon eigentlich wieder geil, wenn du mal richtig so, aber du kommst halt nicht voran.
Das ist mega nervig, ne? Also
das ist halt.
Ich war das vor 2 Jahren, bin ich mal im Winter so ein bisschen gelaufen, als es so richtig ekelhaft die ganze Zeit war, weil ich einfach keinen Bock auf Radfahren hatte und es auch einfach immer dunkel ist und wann fährt man ein Rad, wenn man tagsüber arbeitet. Und es ist halt wirklich frustrierend, weil du hast, also. Klar, außer du läufst halt irgendwie einen Marathon, aber ansonsten hast du einen relativ kleinen Radius, wo du dich bewegst und dann einfach immer die gleichen Sachen siehst. Ja, auf dem Rad hast du halt richtig viel Zeit, du kommst mega weit und Laufen ist so ein bisschen...
Gut, ich meine, so Trailrunning ist schon geil.
Da musst du aber auch richtig fit sein. Und
ja, aber gut, das kommt ja, das hast du ja im Endeffekt. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt sage, hier renn mal 5 Kilometer, sag ich nach 2 Kilometer, Junge, warum? Hab ich keinen Bock. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel setze in die Pyrenäen gehe oder so, und dann geht's halt 20 Kilometer, dann sag ich Abfahrt. Das finde ich halt geil, weil das kickt mich dann halt auch. So, das ist ja halt auch immer so ein ADHS. Ich bin von 0 auf 100, bin ich voll dabei. Und wenn mich was langweilt, dann geht es rechts raus und links und ich mach direkt, such mir was Nächstes. Ja. So, weißt du, und bei sowas, wenn du weißt, so, ey, pass auf, komm, wir haben jetzt 3 Tage, wir machen einmal Rennen über die Pyrenäen und wieder zurück und jeder kriegt eine kleine Wasserflasche und das war's. Top, bin ich dabei. Dieselbe Distanz. Wir rennen jetzt von Frankfurt nach Wiesbaden. Ich sage, Alter, ich nehme die S-Bahn, 9-Euro-Ticket, was ist los? Nee, aber um deine Frage zurückzukommen, nee, ich habe da jetzt keinen. Ich glaube, ich habe einen sehr hohen Stoffwechsel. Oder so ist es doch. Also ich kann sehr, sehr viel essen. Aber es setzt nicht an.
Ja, weil du siehst aus wie die ganzen abgezerrten Italiener bei uns, die einfach am Ruhetag nichts essen, ja?
Ja, also Gigante, also wovon nichts kommt, nichts, gell?
Ja, alles, was Julian isst, setzt bei mir an.
Ja.
Nee, aber wenn ihr wirklich dieses da mit diesen 10.000, 20.000 Kalorien-Challenge da und wenn es jetzt nicht so grob ist, dass man irgendwie so, keine Ahnung, 20 Kilo Haribo fressen muss oder so, sondern schon ausgewählt. Da
musst du schon richtig Mühe geben, ne? Ich glaube, also gerade 20.000, ich meine, was hat zum Beispiel eine große Pizza, hat 1,5 vielleicht oder so?
Ja, wenn du mit richtig ordentlich Käse, dann ja, 1,5 wahrscheinlich.
1,5?
Und so Milchshake und sowas darf man nicht, das
doch,
dann
Chicken.
Das ist doch Assi, guck, dann machen wir doch so Cheeseburger und dann tunken wir die so, weißt du, so wie in diesen Emmy.
Am Ende des Tages, abends, so kurz vor 12, bist du nur noch so am Eiscreme reinschaufeln, einfach um irgendwas noch reinzukriegen, was Kalorien hat.
Fuck.
10 Getränke, 10 Cola und so?
Ja, wa? Ja, ja, kommt drauf an, die Regeln können wir selber machen, ja.
Ja, gucken wir dann mal.
Aber so mein Frühstück vom Radfahren hat schon oft so 2000 Kalorien.
Genau, so, jetzt. Ja. Oder bei die Fische. Was frühstückst du vom Radfahren, wenn du eigentlich nüchtern fahren
sollst? Boah, ich mache mir gerade immer so, ja, so, weiß nicht, so 150, 200 Gramm Haferflocken, denn so, kennt dieses Puddingpulver?
Nein.
Also das besteht eigentlich nur so aus Speisestärke. Besteht so aus Speisestärke, das ist schön rein, so ein bisschen Süßstoff. Mhm. Und dann ist es quasi wie so Pudding, so schön so Pudding mit Oats.
Ah, so Porridge-Pudding.
Ja, genau, ist mega geil. Ja, ich habe früher...
Und das war's?
Nö, also da mache ich auch so ein bisschen Tiefkühlobst rein, so ein bisschen alles, was ich gerade finde. Ja. Irgendwas, was ein bisschen Crunch hat. Aber früher habe ich immer so Oats pur gegessen, nur mit Salz.
Boah, das war so ekelhaft. Ich weiß noch, als wir in Köln waren, ey, das war so eklig. Er hat sich morgens da mit Wasser, ne?
Ja, also nee, das ist aber der traditionelle Weg, um so also Porridge zu machen.
Ja, es ist, aber du hast es mit kaltem Wasser einfach gemacht.
Nee, ich habe schon so aufgewärmt, halt so 300, 400 Gramm.
Aber du hast da, und dann hat er da Salz drauf gemacht, richtig viel.
Ja, so aber das gibt es ja aber wirklich, zum Beispiel ein Kollege von mir vom VC, also das ist jetzt, der hat keine Oats, aber zum Beispiel, wir sind mal 1. Mai gefahren. Der Philipp Dein ist der 1. Mai und der war vorne in der 25er-Gruppe und hatte seine Trinkflaschen verloren und meinte, ey, Flo, kannst du von dir die Flaschen haben? Der so, ja, ja, und hat er halt gesungen, der tut da halt immer Salz rein. So ja, eine Flasche.
Ja, bei einer genau. Flasche, beim Radfahren oder vor allem genau. Beim Rennen, das ja,
aber
das
von daher schon. Ist es, glaube ich, finde ich, der Weg, dass man jetzt, ob man jetzt
aber
der,
Salz isst, ins
Porridge macht oder halt ein bisschen, de, oder?
Du isst traditionell Porridge, ich weiß gar nicht, von wo das kommt, England oder England, irgendwo, ja. Denn, da isst du das traditionell nur Wasser und ein bisschen Salz.
Schüttelst mich.
Wenn die keine Würstchen haben.
Wenn Würstchen und Bohnen gerade raus sind.
Wout ist, wir hatten von Jumbo immer diese Food Coach App und Wout ist morgens immer, also ich weiß nicht, ob er das immer noch ist, aber das war in der App, so war so unter Wouts Frühstück eingespeichert, ist der immer Oats mit so Gemüsebouillon oder irgendwas, mit so Gemüse, also so, oder Rinderbrühe, ja, irgendwas ja. Salziges und darüber ein Ei. Das war das erste, ich habe das danach gemacht, das war das erste Mal, dass ich das wirklich einfach so mein Frühstück in den Müll geschmissen habe. Das konnte man nicht essen.
das ist krass. Was ist so mit Toast und Nutella? Das war so mein Go-To-Frühstück.
Das ist der Henry Ulrich bei uns immer. Der isst, pass auf, der isst Brötchen mit Nutella und so Ei.
Das ist eklig, aber bis zum Ei war es geil.
Hart gekochtes Ei on top, oder was?
Nö, also der variierte, hart gekocht, so Rührei, Hauptsache Ei mit Nutella.
Boah, das ist krass.
Ja, das ist schon ranzig, ne?
Aber was ich cool finde, wenn ich unterwegs bin und im Hotel bin, nehme ich mir immer von der Frühstücksbar immer so ein oder zwei hart gekochte Eier mit.
Ja, das geht gut so.
Für das finde ich geil, so auf den ersten 10, 20 Kilometer so entspannt ein Ei.
Wie mit dem man, was? Ei beim Radfahren?
Ja, normal.
Leider kein Carb.
Ja, also, das kommt ja nicht ums Carb, es geht um Geschmack. Ich meine, wenn du weißt, hast du die nächsten 250 Kilometer, hast du entweder, keine Ahnung, was weiß ich, Banane oder halt deine, weißt du so?
Ja, ja.
Und wenn du jetzt weißt, wenn du dir jetzt kein Brot geschmiert hast oder weißt, okay, wir machen jetzt ab 70 Kilometer, gehen wir irgendwo nicht was essen oder so, du kannst ja auch nicht nach 70 Kilometer, weißt ja selber, dir da irgendwie eine Pizza reinflanken, weil aber, dann ist ja finito basta.
Aber da musst du aufpassen, vielleicht gibt es ja auch bald nicht mehr ein Buffet, so wie mit den Bananen, weißt du?
Ja, das stimmt.
Wenn du die immer mitnimmst, dann kriegt er das nächste Mal kein Ei.
Das stimmt. Und was ich geil fand, apropos, wenn du mal in Spanien, okay, gut, ihr kriegt das ja alles vorgesagt vom Teamchef, so vom Koch und so weiter, aber was ich geil finde, Spaniens Tortilla, weil das kannst du auch richtig geil dir in Alufolie einpacken, ja. Auch richtig so, und das kannst du geil rausdrücken. Ist eher vielleicht eher so was Mentales, was dann kickt, so, weißt du?
Ja, ich finde es halt geil, dass du mal was Herzhaftes zwischendurch hast, zwischen den ganzen Gels und was, genau. was isst du im Training
auf dem Rad? So ein Ei, das fühlt ja gar nicht. Also das hat kein Carb. Egal. Ich will
einfach nur ein Ei essen.
Nee, ich finde es geil mit dem Ei, das geht gleich drunter, ist jetzt nicht süß. Und ich finde für mich, ich habe nämlich manchmal das Gefühl, morgens, ich krieg manchmal nicht so viel runter. Ich muss mir echt die Scheiße immer reinprügeln. Das fuckt dann halt ab, so, weißt du? Nochmal?
So ein schönen Mass-Gainer hier so von irgendeiner Marke, so 5-Kilo-Topf mit so.
Ja, yeah, nee, ich mache eigentlich Multiquick, mach mir halt immer so, wie du sagst, auch dieses. Nee.
Einfach Ei rein.
Nee, halt auch dieses Tiefkühle-Obst, weißt du, und dann halt Müsli, also beziehungsweise Haferflocken, dann Hanfprotein, baller ich mir viel rein und dann halt so natürliche Süße, Agavendicksaft oder so. Und dann knall ich mir halt immer so ein großes Ding rein. Ja, okay. Aber meistens ist es dann so, dann fahre ich gerade auf den Cottbusser Damm und dann kriege ich richtig Hunger.
Und dann holst du das Ei raus.
Boah, ja, ey, da halt ich einen Schlecht an und hol mir erstmal schön Döner.
Kotti erstmal Ei. Was isst du im Training auf dem Rad?
Ja, da variiere ich immer, also je nachdem, was ich da habe. Oft starte ich einfach ohne irgendwas, dann hole ich mir so Snickers und Eiscreme an der Tanke. Das finde ich geiler wie so Riegel oder so. Eigentlich alles, aber also die Hauptsache, da ist irgendwas. Hauptsache hat ein paar Carbs, deswegen so Ei eher nicht.
Mein Tipp, Oreos.
Ja, die haben viel Fett. Ich gucke immer, dass ein bisschen wenig Fett ist.
Apropos Oreos, richtig geil. Neueste Riegel von, wie heißen die? Morten? Brutal.
Wer?
Der eine.
Die Maut.
Ey, ja. Brutal, ey. Da geben die mir immer die Riegel und die haben so ein Ding. Junge, das ist Oreo des Todes. Das ist, ciao, das ist richtig geil. Also einmal kannst du dieses Zeug reinfetzen ohne Probleme. Wada, nada, alles safe. So. Ja, ich glaube, keine Ahnung, was so ein Riegel kostet. Könnte ich mir gut vorstellen, der kostet 5, 6 Euro. Und die haben so ein Ding, muss ich dir mal mitgeben. Auch so Oreo. Cake-mäßig. Ja. So Solid Bar heißen die, 250, schieß mich tot. Ey Junge, Feierabend. Ciao. Also richtig geil. Richtig geil.
Gibt's aber an der Tanke nicht, das ist der große Nachteil.
Ja.
An der Tanke gibt's dafür das Oreo-Eis.
Das ist auch oft.
Aber der nee, nicht am Stiel, der Sandwich. Sandwich.
Ja, Sandwich-Eis, Oreos,
Alter, auch. Alter, das ist so krass gut. Das ist so unfassbar gut. Das schmeckt halt genauso wie die Kekse als Eis und in groß.
Ja, wir haben als Nutrition-Sponsor for Gold, die machen so Gels, ist eigentlich wie Shisha-Bar. Also so.
Ja, sie haben auch so einen goldenen Löwen, ne?
Ja, ja, genau. Also das ist so Wassermelone, Apfel, irgendwas so. So
graue Minze, ey.
Genau, als ob du da Shisha-Bar vorbeifährst.
Das ist geil. Ist auch gut. Ist auch nicht schlecht. Maurice, du als altes Ostradschulkind. Du hast ja noch richtig Osttraining gemacht, ne?
Richtiges Osttraining.
Das kommt jetzt ja wieder, ne? So habe ich das Gefühl. Das kommt so ein bisschen wieder. Glaubst du, dass dieses Osttraining, also für die, die es nicht wissen, das ist vor allem einfach viel fahren.
Viel hilft viel.
Viel hilft viel und lange hilft auch viel. Das kommt irgendwie wieder. Glaubst du, das hat dir geholfen, den Sprung von den Junioren U23 zu den Profis zu machen, weil du einfach schon einfach deutlich mehr in den Beinen hattest als andere?
Ja. Also ich habe das Osttraining ja nochmal auf ein anderes Level gebracht. Weil, also wir haben schon viel trainiert, aber ich wollte so hart Profi werden, dass ich dann schon irgendwie so mit 16, 17 mich dann vom Training abgemeldet habe und dann, um nochmal mehr zu fahren. Also war irgendwie so 5 Stunden auf dem Programm, ich bin dann so 6 Stunden gefahren mit irgendwie so 250 Watt, komplett in Hungerast. Kommt das wieder? Ich weiß es nicht.
Ich habe letztens auch irgendwie bei Lennart gehört, dass das wohl auch gerade so durch die Distanzen, auch jetzt so, glaube ich, also das ist jetzt meine Theorie, so für diese ganzen Gravel-Geschichten und sowas, da einfach viele wieder einfach lang und nicht langsam, aber vor allem lang und steady fahren. Einfach, ja, Umfänge.
Ja, also kommt ja auch immer auf den Körpertyp an. Bei mir ist eher andersrum. Ich hatte schon immer so einen großen Motor und mein Trainer und ich, wir arbeiten eher daran, dass ich so ein bisschen spritziger werde, meinetwegen so diese 2, 3, 4, 5 Minuten Efforts, wenn jetzt ein Camelberg hochziehen muss oder so, dass ich die gut hinkriege. Aber ich glaube, damals habe einfach immer viel trainiert und wenn du im jungen Alter viel trainierst, dann du nicht so ein zerbrechlicher Typ bist, weil einfach wie ich solide gebaut, denn das irgendwie ankommt, dann macht das auch schon schnell, ja. Aber du machst auch immer Volumen, ne? 30 Stunden Woche.
Ich mach Volumen am Körper vorher. Ja, was hattest du? Also mit 16, 17, was hast du für Umfänge im Jahr, Jahreskilometer? Weißt du das noch ungefähr? Kannst du das abschätzen, damit die Leute mal so eine Idee kriegen, was wir meinen mit Umfängen?
Boah, also ich habe, also im Winter jedes Wochenende auf jeden Fall so am Freitag immer so 80 gemacht und dann Samstag, Sonntag so, also 170 bestimmt, also Samstag und Sonntag.
Krass.
Also das halt immer im Winter und dann halt in der Woche immer so, sind wir immer, glaube ich, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gefahren. Auch irgendwie so 60 bis 70, müssen wir jetzt aufrechnen, aber ich denke mal, das waren so wahrscheinlich 17.000, 18.000 Kilometer.
Ja, in den U17ern noch, ne?
Ja, und genau. Dann,
so im Dreh. Was machst du jetzt in einem normalen Jahr als Berufsradfahrer? Was ist da so üblich? Gibt es da krasse Unterschiede eigentlich zwischen den Profis? Gibt es welche, die utopisch viel mehr machen als andere oder manche, die total viel weniger machen, aber trotzdem gut sind?
Ja, wenn du so 3 Grand Tours fährst, ne, dann hast du ja schon automatisch richtig viele Kilometer. Ja. Ich komme jetzt wahrscheinlich so auf 26, 27 würde ich schätzen. Ich glaube, so ein Dylan van Baarle oder so, der ist auch so ein Trainingsvieh, der fährt wahrscheinlich am Ruhetag 4 Stunden, so, der hat ja wahrscheinlich irgendwie so knapp 40.000.
Ja, ist der nicht auch alle Grand Tours dieses Jahr gefahren?
Ich glaube, der ist, kann sein, ne?
Ach, krass.
Ja, also ich denke mal, so ein normaler Profi hat so 25 bis 35 und dann passt das. Aber ist ja, also ich finde mittlerweile, also Training, da muss ich auch nicht mehr motivieren, da gehst du aber rauf und dann sitzt du ab. Also
ja, okay.
Das ist relativ einfach mittlerweile.
Ja, geil. Das war doch irgendwie Adam Hansen, der wie viele Jahre in Folge alle 3 Grand Tours gefahren ist? Ja,
stimmt.
Das ist doch richtig utopisch. 9 Jahre in Folge oder irgendwie sowas? Richtig verrückt.
Ja, du musst kaum mehr trainieren.
Ja, klar, der ist dann, der hat auf jeden Fall, ist ja auch so, dass du zahlst ja immer schön ein, ne? Also du hast in deinen jungen Jahren krass eingezahlt auf das, was du jetzt einfach hast
an Leistung. Auf großen Motor, genau.
Ja. Ja. Großes Blatt.
Naja, solang's halt in die Länge geht, so, weißt du? Also dass du dann noch in 10 Jahren sagst, aller hat's rentiert, ist doch geil. Ja. So.
Ja.
Vor allem, du bist ja jetzt erst am Anfang, okay, da sind wir direkt schon beim Thema. Was machst du nach dem Radsport? was ist der Plan?
Ja, also Plan A ist jetzt erstmal gut Geld zu verdienen und dann ab nach Monaco und dann einfach keine Ahnung, was damit machen.
Willst du als Profi irgendwann wegziehen? Du bist ja gerade erst wieder nach Berlin gezogen, weil Berlin so wunderschön ist und vor allem fürs Training fantastisch.
Ich finde es wunderschön in Berlin zum Trainieren. Vor allem ich wohne dann in Köpenick und da kannst du halt eigentlich in alle Richtungen so ein bisschen rausfahren, halt so um Berlin herum, wenn du die Strecken kennst. Und ist halt vor allem geil, wenn du jetzt, ich war jetzt nicht bei der Grand Tour, aber wenn du jetzt einfach 3 Wochen unterwegs bist bei Rennen, du kommst nach Hause, du hast ja in der Regel maximal eine Woche zu Hause, dann einfach alle Strecken von früher abzufahren, die du mit dem Hungerast verbindest und wo du mit dem Kumpel gestürzt bist. Also ultra geil. Und da du hast ja schon relativ viele Strecken. Ich bin eh kein Bergfahrer, deswegen brauche ich auch keine Berge. Und wenn du mal Berge fahren willst, dann kannst du auch hier nach Tschechien oder so mal 2 Stunden. Haben wir auch mal gemacht.
Ja, wir waren ja stimmt, wir sind in Dresden oder in der Nähe von Dresden losgefahren und dann schön uns da einen abgekühlt. Also ich habe mir einen abgekühlt.
Also ich weiß ja, du hast nach 2 Stunden erstmal einen Bockwurststopp gemacht mit Mario.
Erstmal Rennwurst oben auf dem Berg.
Ich bin vor uns bei Max gefahren und du hast hier eine Rennwurst reingeknallt.
Das müssen wir mal wieder machen. Das passt auch zu unseren Harzplänen. Wir nehmen
den Harz müssen wir auch noch machen. Ja, stimmt. Da haben wir noch einiges auf dem Programm.
Das ist wahrscheinlich auch so, wenn du Profi bist und Rennen fährst, dann bist du vielleicht auch einfach mal ganz froh, wenn du nicht zu Hause in deiner Freizeit sozusagen oder halt im Training nicht auch die ganze Zeit Berge fahren musst.
Ja.
Aber
du kannst ja Intervalle, du hast ja im Endeffekt eine Wattzahl drauf zu stehen, die du für 5 oder 10 Minuten fahren musst und ob du auf flachen fährst oder Berghoch ist auch egal. Ich finde sogar auf flachen und brauchst noch ein bisschen mehr Willensstärke.
das ist ja sowieso einer deiner großen Vorteile, die Willensstärke.
Ja.
Anders hättest du den zweiten bei der EM damals auch nicht geholt.
Ja, Mann, der war mit Charakter.
Der war mit Charakter. Da hattest du ein kleines Sitzproblem, ne?
Ja. Also Sitzproblem im Radsport sehr häufig. Habe ich jetzt, wir fahren Sella Italia, war mega die Sättel. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil so italienische Traditionsmarke hatte ich ein bisschen Angst, aber ist mega geil. Das ist jetzt super, ja, aber da in der U19.
Das war.
Genau, da hat man auch erkannt, dass ich viel trainiert habe. Also.
Ach, stimmt, die Story, ja.
Aber bezüglich Monaco, das ist das Ding. Ich würde schon gerne in Deutschland wohnen bleiben, aber. Wir hoffen ja alle, dass ich mal später richtig schnell und gut Rad fahre. Ja,
gucken. Später nichts.
Aber dann mach nicht Monaco, mach jetzt wieder wie Jan Frodeno, weil ich habe auch gehört, der hat irgendwie Probleme mit Steuern, dies, das. Der ist jetzt, ich glaube,
Dubai.
Nee, der verkauft als, nichts gegen Jan, als Höhentrainingslager in Andorra. Aber ich habe von hier und da gehört, dass da wegen Business, du weißt. Ja. Und ich glaube, Monaco lohnt sich auch erst ab einem bestimmten Budget.
Ja, aber es geht schon nicht. Ich habe auch ein paar Teammates, die sind in Monaco. Also du kriegst da halt eine Wohnung denn für so. Also eine sehr, sehr kleine Wohnung, da kannst du auch nicht mit Freundinnen drin wohnen, für also ab 5.000.
Ja, fast wie in Berlin, gell?
Nee, aber du hast halt...
Mittlerweile.
Ja, aber da hast du halt wirklich nur 20 Quadratmeter.
Ja.
Es geht schon, hast halt da wirklich null Steuern.
Ja.
Aber ja, wenn du jetzt 500.000 verdienst, dann wird es sich schon lohnen. Ja. Aber ich glaube, du hast auch da ein bisschen teuren Lebensstil, ne?
Da muss der Fahrer schon dastehen, um dann deine 5 Kilometer durch Monaco zu fahren.
Ich habe mal gehört, der Krauswijk von Jumbo, der hat sich einen Parkplatz für eine halbe oder für 1 Million, für irgendwie so einen absurden Betrag da gekauft.
Ein Parkplatz für mehrere Autos oder
was? Nee, für eins. Also ich denke dann auch gemietet, nicht gekauft, oder?
Doch, der hat sich vielleicht für 500.000 einen Parkplatz geholt.
Krass.
Ja. Eine Wohnung kannst du halt nicht holen, ein Parkplatz geht noch.
Dann pennst du halt im Ferrari auf dem Parkplatz.
Ja, Mann.
Im Camper.
Stimmt, der ist Holländer, oder? Steht da schön mit seinem Camper in Monaco.
Das wäre geil, einfach mit so einem Camper.
Ja, aber gut, es muss ja nicht Monaco sein, es gibt ja in Südfrankreich und so, gibt ja mega geile Regionen. Muss nur gucken, dass du da irgendwie flughafenmäßig angebunden bist.
Ja, also ich finde Berlin ultra geil, deswegen...
Aber das sagt halt irgendwie, ne? Also wenn du...
Willensstärke, so meine Teammates, die meinten auch, ich bin geisteskrank, weil ich auch teilweise so 25-Stunden-Wochen auf Swift fahre, einfach 3-mal hintereinander 5 Stunden Swift. Ich finde es auch, wenn man dafür bezahlt wird, ist wesentlich einfacher, weil du musst dann absitzen und ob du es jetzt draußen machst oder drin, ist mir auch egal. Und dafür hast du dann einfach den Berlin-Vibe, du kannst danach irgendwie in der Stadt chillen. Und das ist halt auch super wichtig, vor allem, dass du halt vom Kopf her nicht krachen gehst. Deswegen finde ich Berlin super, kannst ja im Winter mal kurz irgendwie nach Spanien düsen. Aber da müsste ich schon einen sehr guten Betrag verdienen, dass ich mich mal für 2-3 Jahre nach Monaco verziehe. Da bin ich aktuell noch nicht, aber hoffen wir mal, dass es so kommt.
Es kommt.
Wie oft habt ihr, wie regelmäßig habt ihr im Winter Trainingslager, dass du wirklich fest damit rechnen kannst, okay, dann und dann bin ich mit dem Team irgendwo unterwegs und trainiere?
Ja, wir haben so 10 Tage im Dezember, dann nochmal 10 Tage im Januar. Und das ist auch angenehmer. Bei Jumbo wollten die uns immer alle 3 Tage sehen. Da bin ich
vorstellig werden.
Ja, da bin ich 30.000 Kilometer mehr mit Auto gefahren und noch wahrscheinlich dasselbe mit Flugzeug und Bahn. Und jetzt bei Alpecin, das ist, ich finde es ziemlich geil. Also wir haben halt diese beiden Trainingslager und dann sehen wir uns bei Rennen. Aber wir müssen jetzt nicht unnötig nach Belgien fahren. Und vor allem, wenn du jetzt die Klassiker hast, dann hast du halt meinetwegen 3 Eintagesrennen. In Belgien ist ja von Montag bis Sonntag jeden Tag ein Rennen. Dann bist du halt für 2 Wochen um Van der Valk und fährst du halt deine 3-4 Eintagesrennen und dann kannst du wieder eine Woche in Berlin chillen. Je nachdem, wo du wohnst, ist alles Wichtige, dass du einen guten Flughafen hast. Und hast du ja in Berlin mittlerweile.
Das ist ein ganz fantastischer Flughafen.
Ja, es ist okay. Ist okay.
Ja, also ich finde, Toulouse, da muss ich auch dreimal umschlagen.
Ja, kommt ja. Aber ja. Nee, also nach dem Radsport fange ich dann bei euch im Laden an, bei Standard.
Sehr gut. Wir würden dann einfach so ein dauerhaftes Meet and Greet einrichten. Du kriegst dann so einen kleinen Tisch vorne in Showroom,
ja,
und dann sitzt du einfach da und verteilst Autogrammkarten, ja, an alle, die wollen oder nicht wollen.
Ja, aber das kann ich mir echt vorstellen, so wenn man danach ein bisschen, oder wenn man da genug verdient hat, einfach bei euch schön bei Standard chillen, ein bisschen Fahrrad zusammenschrauben, ein bisschen Kaffee trinken.
Ein paar
Tipps geben. Früher, da war ich auch mal Weltmeister.
Stimmt. Aber nee, du könntest dann immer bei der Feierabendrunde im Prinzip Trainingstipps geben.
Ja, apropos, früher war ich auch Weltmeister. Kennt ihr die einen Story von dem Typ da in Australien? Der so gesagt hat, so, ja, ich war so richtig geil.
Das ist
so
richtig, das ist auf Cycling-Tipps, ne?
Ja, das war jetzt so ein paar Monate her und der ist halt so aufgeflogen und der meinte so, ah ja, der war früher so in den Staaten Europa krass die Rennen gefahren, der war auch mal Junioren-Weltmeister und so und hat so einen Fahrradladen halt aufgemacht in Australien, die haben es halt alle abgefeiert und er hat so seine Fahrradausfahrten gemacht und alle waren so, ja, wir chillen hier mit dem, der ist so Weltmeister und alles so richtig krass und hat auch so Fake-Pokale
überkamen. Ja, Trikots gab und Fotos mit, also auch so andere Profis dachten das dann irgendwie auch, weil die haben das auch gehört von Freunden und immer so, ist immer so irgendwann nach und nach rausgekommen. Ja.
Aber das ging saulang gut.
Ja, dass er halt irgendwann meinte, so bei dem und dem Rennen, und dann meinte irgendwann so, bei dem und dem war ich auch, da war der nicht. Also weiß ich jetzt nicht. Und also er hat sich Teams ausgedacht, ist dann immer für irgendwelche anderen Teams gefahren. Und ich glaube, aufgeflogen ist es dann letztendlich, weil der hatte auch ein eigenes Team und ich glaube auch vor allem ein Frauenteam. Und da ist es dann halt so, wie es leider so oft irgendwie kommt, schief gelaufen mit der Betreuung. Gab es irgendwie Übergriffe und dann fing, glaube ich, die Recherche um diesen Typen erst an. Und dann ist das alles aufgeflogen. So ein bisschen wie dessen Namen wir nicht nennen, der mal bei den Hochstapler bei uns auch gemacht hat.
Ach so, ja. Also das war der erste, den ich bei euch kennengelernt habe.
Also Hochstapler gibt es tatsächlich immer wieder. Und das ist richtig absurd. Aber die Geschichte ist krass. Die müssen wir ihm mal den Link schicken. Das ist richtig verrückt. Du denkst, es geht halt nicht. Der hat sich eine ganze Welt erfunden. Das ist richtig krass.
Und ich meine jetzt auch nicht irgendwie so 1852, wo es kein Internet gab oder so. Weißt du, also wenn du so ein bisschen Research machst und so.
Ja, aber das ist halt das Ding. Wenn dir jemand das erzählt, so, dann hinterfragst du das erstmal nicht. Ja. Und denkst, wenn ich dir jetzt was erzähle, dann gehst du ja nicht nach Hause und so Wikipedia, so, mal gucken, ob das jetzt überhaupt stimmt. Dann denkst du, ja, krass, ja, cool, der ist in Belgien irgendwie so 2.1-Klassiker oder was auch immer gefahren. Mhm. Ist ja cool. So, überprüfst du ja nicht.
Nee.
So, und dann macht der einen Radladen auf, dann hängen da Trikots, dann passt es irgendwie so zusammen. Das ist irgendwie. Aber ja. Check your facts.
Ja, check your facts.
So, wir sind bei einer Stunde 17. Hast du noch die eine alles entscheidende Frage an Maurice Ballerstedt?
Nö, eigentlich hat sich eigentlich alles geklärt bis jetzt. Also irgendwann werden wir auch mal bestimmt mal Rennrad hier fahren. Ich fahre nächste Woche nach Frankreich, da werde ich voraussichtlich das Rennrad auch mal wieder nach Berlin holen. aber soweit eigentlich habe ich alle Infos.
alle Infos, um die Biografie von Maurice Ballerstedt zu schreiben.
Genau.
Maurice Ballerstedt, das Buch.
Das Buch.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und wir gehen jetzt noch was essen, wa?
Kleinen Snack.
Snack. Es hat mich auch sehr gefreut. Wir hatten hier so ein leckeres Getränk. So ein Birnschnaps.
Birnschnaps. Es ist ein deutscher Apfelschaumwein. Ganz klassisch.
Er ist sogar ein Hessen-Produkt.
Mit Stückchen.
Mit Puffleisch.
Wo war es hier? Flörsheim, gell? Flörsheim, genau.
Ja, da kommt er her. Keine Ahnung, wie der heißt. Ist auch wurscht. War lecker. Jetzt gehen wir noch was essen und hören uns nächste Woche. Danke, Maurice. Danke, Julie. Und Abfahrt. Der geht drauf. Abfahrt. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike.
warten auf dem Tag.